Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Angekommen im 2012, hier ist Jens Faultrath und drüben direkt in München ist
der Markus Walter. Grüßt euch und ein frohes neues Jahr. Viel Erfolg und alles, was euch selber wünscht.
Genau, von mir ebenfalls. Und gut angekommen.
Auf jeden Fall. Joblich ging es auch wieder gleich los. Nach kurzem Urlaub jetzt wieder. Macht wieder Spaß, auch 2012 noch.
Also bei uns geht es auch gleich wieder los, das mit dem Spaß muss man woanders klären. wir haben heute als Thema Content mit auch zwei Gästen, die wir auch gleich reinholen. Aber bevor wir damit anfangen, kleine Danksagung. Allererstens erstmal bester SEO-Podcast hier, Radio for SEO. Da erstmal ein Riesendank an euch alle. Natürlich wissen wir, dass eher populärster heißt als bester. Nichtsdestotrotz, danke. Freuen wir uns für, oder, Markus?
Auf jeden Fall. Die Freude ist groß. Und ich denke, wir werden auch dieses Jahr wieder Gas geben, dass es auch so bleibt. Genau. Dass wir weiterhin populärste SEO-Podcasts sind.
Exakt, wir labern euch einfach tot. Das heißt, ich wähle dich schon, Hauptsache, wir hören auf zu reden.
Und das können wir gut.
Genau. Dann hatte ich noch Glück gehabt, sozusagen Platz 2 zu machen bei bester SEO. Und da natürlich auch, heißt natürlich populärster SEO, nicht bester SEO, ganz klar. Ich kann das schon richtig einordnen, aber da auch erstmal ein Riesendank an euch alle, die mich gewählt haben. Und an der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis natürlich, den besten SEO per se kann es gar nicht geben. Ich habe mal hier gerade kurz ein paar Sachen in der Shownotes drin stehen von Leuten, die man eigentlich selten sieht. Wir haben bei uns eine saugeile Truppe, die billiger.de macht. Wer mal Lust hat, sich bei Systrix anzuschauen, das Ding ging richtig durch die Decke. Die haben da einen geilen Job gemacht, hätte man dafür auch vorschlagen können. Thibaut Otto, Scout, Tomorrow Focus, Süddeutsche Bild, Welt, whatever. Was da alles draußen rumrennt, gerade im Inhouse-Bereich, kennt man die meisten Kollegen nicht. Manche sind introvertiert. Wie die Kollegen von Billiger, die gehen immer, die rennen dann immer rum auf dem SEO-Day und sagen dann, ich fahre jetzt nach Hause, ich sage, jetzt ist das Party. Nee, wir gehen jetzt. Ich so, hä, okay. Aber es gibt halt Leute, die sagen, das ist Job, nicht Party. Ich bin halt Andersritt, ich sage, das ist mein Party zum Job, aber okay. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die meisten kennen wir gar nicht, deswegen wissen wir eh nicht, wer der Beste ist, aber mich hat es trotzdem gefreut.
Deswegen das kann an ich der mir Stelle, vorstellen.
Danke.
Natürlich von mir auch, Jens, natürlich von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Und ich habe auch einen riesen Badge bekommen und gleich mal auf die Seite geklebt. Freut natürlich. Wir wissen ja, Trusted Elements, Conversion und so hilft.
Auf jeden Fall.
Genau. Dann gab es nochmal ein lustiges Interview von mir vom SEO Day. Das muss ich mir erstmal selber anhören. Das ist jetzt irgendwie auch neu, dass man irgendwie Interviews gibt und die kommen dann irgendwie 3 Monate später. Da muss ich mir erstmal anhören, was habe ich denn da eigentlich gesagt und weil ich es wusste selber nicht mehr, aber man kann es noch anhören. Also passt noch.
Ist noch nichts wirklich überholt, ja.
Nee, ist noch nichts überholt. Bei den ganzen Interviews muss ich ja sagen, ihr könnt euch mal eins anschauen, das ist sehr lustig. Das habe ich bei der SEMSEO gegeben und da habe ich ja so richtig in die Scheiße gegriffen, weil habe ich ja echt abgelästert, dass Google das mit dem Social ja gar nicht mehr hinbekommt und dann haben es doch halbwegs hinbekommen. Nee, okay. Man irrt sich halt manchmal, gell? haben wir ab März wieder an unserer Hochschule unser supergeiles SEO-Projekt wieder mit lustigen Studenten, werden von uns in sehr kurzer Zeit mit SEO getrichtert, laut Nürnberger Trichter, also wer ein bisschen älter ist, kennt das ja. Und diesmal mit noch mehr, wir haben jetzt auch diesmal noch einen Ludwig dabei, der dann was zum News erzählen wird, wir haben David aus meinem Team dabei, der was zu Shopping und Bilder und Video-SEO noch erzählen wird, auch wenn das nicht direkt von den Studenten gemacht wird, die müssen ja Blogs aufbauen, wird sonst zu viel in der Zeit, aber wir haben den Content noch weiter nach oben getrieben, was man da machen kann und wir überlegen uns, so einen kleinen Vorstellungstag zu machen, weil ich immer wieder Kollegen treffe oder sonst was, die mich anschreiben und sagen, wie kommt man eigentlich an eure Studenten ran? Wer daran Interesse hat, soll mir bitte eine E-Mail schreiben. Wir wollen so einen kleinen Vorstellungstag machen, wo ich Arbeitgeber, also Agenturen etc., die hier in der Gegend sind, Firmen, Inhouse, whatever, einfach mal kurz vorstellen können, wie kann man bei ihnen anfangen und sagen, wenn ihr bei uns als Werkstudent anfangen wollt, als Trainee oder wenn ihr fertig seid, bei uns könnt ihr arbeiten. Das sind die Bedingungen, das erwarten wir von euch und ansonsten machen wir natürlich auch wieder unseren offener SEO-Vorlesung ganz am Ende, wo die Studenten ihre Projekte vorstellen. Aber ich möchte es gerne in 2 getrennten Veranstaltungen haben. Einmal, wo man sich wirklich vorstellen kann, das sind wir, das machen wir, das ist unsere Agentur und wir sind als Arbeitgeber interessant, weil wir einfach saucool sind oder lustige Lavalampen haben oder whatever. Wer daran Interesse hat, kann sich mal kurz bei mir melden. Ansonsten habe ich so ein paar Leute, die ich gerne anschreiben würde dafür, so eine Aktion. Und würde freuen, da was von euch zu hören.
Super Sache. Ich glaube, du hast es gerade gar nicht erwähnt, um welche Hochschule es sich handelt, aber ich nehme an Darmstadt.
Ja, wir haben hier nur eine, Entschuldigung. Also wir sind Wissenschaftsstadt Darmstadt, wir haben eine Universität und wir haben eine Hochschule und die eine heißt halt Technische Universität und die andere heißt Hochschule Darmstadt. Das Darmstadt lassen wir immer weg. weil wir ja hier schon sind. Ist aber, glaube ich, die größte Hochschule in Hessen, der sehr, sehr, sehr viele Studenten und ist auch wild über den Darmstädter Kreis verteilt. Also da gibt es Campus in Dieburg, es gibt in Innenstadt, am Außenrand und whatever. Also da kann sich auch relativ lange bewegen, bis man alle Räume gefunden hat.
Sehr schön.
Genau. Und du hast auch noch was hier stehen.
Ja, ich habe auch noch was. Vielleicht ist es dem einen oder anderen Hörer aufgefallen, dass ich heute besser zu verstehen bin. Denke ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. Das liegt im Wesentlichen an Kai Spriestersbach von seokai.com. Er hat zwar nicht mehr ausgehalten, wie ich rüberkam und hat mein Headset geschickt. An der Stelle nochmal vielen Dank dafür.
Das stimmt, ich muss dich auch gleich runterregeln an meinem Headset, damit ich hier nicht taub werde.
Ja.
Siehste, hat funktioniert. In diesem Sinne, Dank an euch alle.
Ja, vielen Dank.
Genau, und da kann ich schon mal sagen, können wir ja direkt die Gäste dazu holen. Wir haben heute dabei, und das ist mir eine Riesenehre, weil ich immer wieder mir gerne anhöre, wenn ich auf Konferenzen bin, Erik Kubitz. Hi Erik.
Hallo Jens, hallo Markus. Guten
hallo,
Tag.
Hallo Erik.
Und liebe Zuhörer, im Jahr 2012 willkommen auch von mir und alles, was ihr euch wünscht, wünsche ich euch auch.
Das ist eine sehr schöne Ansprache. Und wir haben noch einen Gast dabei, und zwar zum zweiten Mal hier schon im SEO-Haus zu Gast. Direkt aus Manhattan Downtown bei uns in Darmstadt und München im Aufnahmestudio, Ludwig Köhn.
Ja, hallo aus Frankfurt und alles Gute für 2012 auch von mir.
Sau cool.
Servus.
Servus.
Exakt. Ludwig, hatten wir euch alle schon mal vorgestellt? Weißt du eigentlich, welche Nummer das war? Also es war irgendeine Nummer kleiner als 25.
Die Nummer weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt, nee.
Ja, okay, aber da kann man das nicht alles anhören, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt im Großen und Ganzen mal mit dem Erik durch unseren kleinen Interviewbogen durch. Und erste Frage natürlich, Erik, wie bist du eigentlich an das seltsame Thema SEO gekommen?
Ja, darüber habe ich mir gestern auch Gedanken gemacht, weil ich das schon vorgelesen habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ihr mir fast die Frage stellen könntet, wie ich zum Internet gekommen bin, weil ich durfte ja das Internet noch mit CompuServe und solchen Spielereien erleben. Nein, tatsächlich war es so, dass ich als Journalist und Gründer irgendwann mal vor vielen Jahren, das war so zur Jahrtausendwende, die Firma Xonio gegründet habe. Das war zur ausgehenden New Economy, also die erste Internetblase. Und deswegen mussten wir dann schleunigst fusionieren, haben das gemacht mit Chip Online. Und von dort aus hatte ich dann die große Chance, so aus der Geschäftsführung heraus, alle größeren Projekte zu steuern. Und irgendwann, also selbst bei Chip ist uns irgendwann mal so im Jahr 2005 oder 2006 muss es gewesen sein, Google derartig auf die Füße gefallen, dass es wirtschaftlich wirklich wahnsinnig wehgetan hat. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt wirklich jetzt mal ein bisschen genauer rangehen und uns anschauen, was wir da gemacht haben oder was wir falsch gemacht hatten. Also bis dahin gab es, ganz ehrlich, gab es praktisch kein Google, also jedenfalls keine Google-Optimierung. Und dann haben wir gesagt, okay, Chefsache, ich hatte dann die große Aufgabe, Herausforderung und das Vergnügen, da eine kleine Abteilung für aufbauen zu dürfen. Und das ist auch meine Rechtfertigung, warum ich jetzt hier in einem Inhouse-SEO-Podcast sitzen darf. wir haben das dann nach einem Jahr ganz gut geklärt gehabt. Also wir hatten nach einem Jahr dann auch doppelt so viel Google-Referrer wie vor unserem Unfall. Und dann hatte ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht, weil mir dann der Laden doch zu groß geworden ist. Ich bin eher so einer für kleinere Einheiten, was ihr als Inhouse-SEOs natürlich wahrscheinlich nicht so richtig verstehen könnt, aber ich mag es gerne sehr klein und geschmeidig. Und deswegen bin ich jetzt seit 4 Jahren mit der Content-Manufaktur unterwegs und betreue da vor allem Kundenprojekte von Verlagen und so weiter und so fort.
Ich wollte schon gerade fragen, ist es das Ding, was bei Chip war? Das wusste ich ja gar nicht, ist ja abgefahren.
Ja, ja, also wir haben, aber das war lange vor suchechip.de, ne? Also das Ding haben die Kollegen gedreht, nachdem ich da war. Das wäre mit mir nicht passiert. Wobei das war, aus SEO-Gesichtspunkten war das natürlich schon auch genial, was sie da getrieben haben. Nur hat es dann halt einfach an einem Tag hat dann Google irgendwann den Stecker gezogen. Ja, wir hatten da hatten wir sogar noch mit Telekom, ich sag mal, vor dir, Jens, gab es ja bei der Telekom auch Leute, die was mit SEO zu tun hatten, soviel ich weiß. Und da hatten wir sogar auch mit denen zu tun in der kurzen Zeit. Also Und wir hatten mit einem Relaunch wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also wir hatten die Paginage weggenommen, wir haben Umleitungen mies gemacht, wir haben wirklich alles falsch gemacht und sind da wirklich einmal von Google halbiert worden. Und das hat wirklich wehgetan. Das hat richtig wirtschaftlich wehgetan.
Aber das passiert heute noch. Also.
Ja, aber nicht bei Chip. Also da hatte ich dann ja, wirklich, okay. Das war wirklich, also und aus der Erfahrung schöpfe ich eigentlich bei den großen Projekten, die ich habe, teilweise noch immer, weil da habe ich eins gelernt, dass vor allem, wenn ich in-house unterwegs bin, brauche ich für SEO wirklich alle Abteilungen und ich muss auch was dürfen. Also ich brauche jemanden als Inhouse-SEO, der nicht nur mit allen reden kann, sondern der auch was sagen darf und sich da auch mal durchsetzen darf, dann wird da was draus. Guckt euch die Kurve von Chip an, für alle, die da vielleicht nochmal ein Beispiel brauchen, um das gegenüber ihren Vorgesetzten zu kommunizieren.
Genau.
Ja, das Schöne ist natürlich, bei der Telekom hat überhaupt jemand irgendwas zu sagen, dann wird wahrscheinlich die letzte Art sehr schwer. Also ja, okay. Wir haben ja gerade einen Vorstand, der da gegangen ist, nach dem Motto von wegen hier Texana und jetzt ging doch nicht so schnell, wie ich dachte, wenn jetzt nur ein Vorstand sagt, hallo, da soll mal in den Maschinenraum kommen, der Mann. Aber okay, er hat ja dann, ist er gegangen, obwohl ich ihn sehr mochte. Ich war eigentlich war ein Vorstand, der mir sehr gefallen hat, wobei die mir sowieso in der Regel persönlich sehr gefallen hat. Da hat René ein sehr gutes Händchen bisher immer gehabt. Nichtsdestotrotz bin ich etwas überrascht, weil als ich da angefangen habe, ich habe ja nicht als SEO angefangen, sondern als Search. Ja, ja. Und da war weit und breit niemand, der das Thema hatte.
Ja, es war möglicherweise auch die Marketingabteilung, aber die haben tatsächlich, als wir dann wieder relativ weit oben waren und uns dann auch konstituiert hatten als SEO-Team, also es gab niemanden, der dezidiert für SEO gearbeitet hat, außer, naja gut, ich auch nicht komplett, aber wir haben halt unsere wöchentlichen Meetings gehabt, wir haben in jeder Abteilung jemanden sitzen gehabt, als wir das konstituiert hatten, gab es dann doch die eine oder andere Anfrage und da ging es tatsächlich einmal um die Syndication von Inhalten. Das klar ist bei euch ja auch ein Thema. Und es ging aber auch darum, wie man das Google-freundlich gestalten kann. Das Thema Backlinks war da ein Thema und so weiter und so fort. Ich glaube, ich weiß nicht, die hatten sicherlich nicht auf der Visitenkarte Suchmaschinenoptimierung draufstehen, aber das muss aus irgendeinem Marketing-Team gewesen sein.
Ja, wenn, dann habe ich es geschrieben. Also das meine ich, da war keiner, also da war nicht nur irgendwie, sondern das, Ludwig, du weißt es doch, also man war da 2006, irgendeiner, der war auch Kai Sauber da.
Nee, aber das klingt so ein bisschen nach Computer Insider oder sowas.
Das klingt nach Computer Insider und wenn, dann hatten die sich das irgendwie und dann haben wir gesagt, bitte achte drauf und dann haben die das mit auf ihre Slides geschrieben. Also wenn, dann war das irgendwie, ich war ja auch nur halbtags damals, ich war ja eigentlich immer noch, also bis ich irgendwann Voll-SEO geworden bin, hat ein bisschen gedauert, weil ich habe das erstmal, also das Ganze fing so an, wir wurden in ein Meeting gerufen, als Abteilung Suche, weil damals bei unserem DSL-Vertriebsleuten eine Agentur aufgeschlagen ist, deren Namen ich jetzt nicht nennen kann. Die hat mittlerweile Namen auch geändert, nichtsdestotrotz weiß man wahrscheinlich, wer das war. Und ich möchte hier keinen dissen, aber die waren relativ bescheuert, wie damals üblich. Deswegen habe ich mir dann auch diese Headline bei meinem Blog aufgelegt. Das ist von wegen SEO jenseits von Agenturpräsentationen, was ja nicht heißt jenseits von Agenturleistungen, sondern es gibt halt diese Standardpräsentationen, die einfach grottenscheiße sind und die meine ich damit und nichts anderes. So, und die kamen halt hin und da haben sich die Leute gesagt, oh, wir wissen gar nicht, was die von uns wollen. Ihr habt irgendwie auch was mit Suche zu tun, wollt ihr nicht mal dazukommen? Und da saß ich da mit meinem Kollegen und dann haben die halt erzählt von wegen hier und mit einem Professor und sonst was und was sie alles gemacht haben und hier und ihr müsst in Google gefunden werden und wir wissen, wie das funktioniert und bla bla bla. Und dann habe ich den halt mal als Suchmensch zwei Sachen gefragt, ob er mir kurz mal einen Unterschied erkennen kann zwischen Ranking, wenn ich nach Skalarprodukt berechne oder nach Cosinusmaß, da hat er mich nicht verstanden. Da dachte ich, was bist du für ein Professor, mein Freund? Und dann habe ich ihn halt nochmal gewagt, ob er mir ganz kurz erklären kann, wie denn so eine inverse Dokumentenfrequenz sich zusammensetzt. Und da wusste er auch nicht, was ich will. Und da habe ich gesagt, ich glaube, sie gehen wieder und wir machen das selber. Und so kamen wir eigentlich zu dem Thema.
Ja, die Agenturwelt damals war schon, ich sag mal, die haben schon was gewusst, wie man das so mit dem SEM macht, also mit den Anzeigen bei Google macht und dann dachten sie halt, machen wir noch ein bisschen SEO mit und das war schon tatsächlich relativ schwierig. Wir haben in der Zeit auch natürlich mit Agenturen zusammengearbeitet. Da war ein bisschen Schatten, auch ein bisschen Licht, aber klar, ich meine, das war noch rudimentäres Wissen unterwegs, ja.
Definitiv. Und das heute, muss man ganz ehrlich sagen, auch echt etwas, was einem kaum noch passiert. Also das ist echt besser geworden. Vielleicht aber auch, weil man weiß, dass auf der anderen Seite einfach das Wissen auch nicht mehr ganz so nicht vorhanden ist, dass man sich da auch einfach mehr Mühe gibt. Also ich habe keine Ahnung, aber zumindest hat sich das gegen heute, habe ich wesentlich bessere Gespräche, auch mit Leuten, die ich zum ersten Mal treffe, als 2006, man wäre in dem Zeitpunkt damals auch auf irgend so, damals waren ja noch die SES in München oder so, ja, das war auch inhaltlich halt ähnlich intelligent.
Ja, klar, ich meine, es sind ja auch wirklich Jahrzehnte, also jetzt mal in Internetzeit berechnet, sind es ja auch Jahrzehnte seitdem irgendwie gewesen. Ne? Ich meine, ein paar Jahre vorher haben wir noch das ganze Internet in ein Heft reingedruckt. Also,
Da können wir jetzt auch mal kurz auf mein schönstes Weihnachtsgeschenk zu sprechen kommen, Erik.
Nee, ich bin einfach nur so in den letzten Tagen sehr stark irgendwie so durch dieses, ich muss mich da jetzt mal vorstellen, so in die Geschichte reingegangen und da habe ich dann gedacht, meine Güte, das ist alles so wahnsinnig wenig Zeit, aber da ist so viel passiert, Wahnsinn.
Ja, es gab echt Fernsehzeitungen fürs Internet, stimmt, du hast recht, also die wurden echt im Kiosk verkauft und da wurden irgendwie so 500 Webseiten vorgestellt, die waren dann auch schön wie so eine Fernsehzeitung, die waren auch, glaube ich, von diesen Fernsehzeitungsverlagen gewesen.
Ja, Erik, ja. Darf ich das jetzt mal kurz ansprechen?
Natürlich, natürlich.
Der Erik hat mir ein Heftchen geschickt aus dem Jahre 1996. Da wurde das Web.de-Verzeichnis ausgedruckt in einem Magazin.
Und es hat reingepasst. Also ich war verantwortlich dafür. Da war ich damals noch bei Connect als Journalist. Und da kam der Chefredakteur mit dieser Idee und alle haben gesagt, ja, ist so eigentlich keine schlechte Idee. Ich meine, da kann man doch das war halt nicht so Fernsehzeitung-mäßig, sondern eher so telefonbuchmäßig. Da genau. Kann man dann nachschlagen, wo dann hier irgendwie der Handwerker in Karlsruhe ist oder so. Und im ersten Jahr haben wir das dann da reingedruckt. Das war noch irgendwie ein vernünftiges Format. Im zweiten, es war nicht ein ganzes Jahr danach, sondern es waren 9 Monate danach, haben wir dann nochmal eins gedruckt. Und das war dann schon ziemlich dick und dann verliert sich die Spur. Ich denke, dass es einfach zu dick geworden wäre. Also was hat man früher noch gemacht, gell?
Ja. Aber es war das schönste Weihnachtsgeschenk und als ich das bei uns in der Firma gezeigt habe, dass das Web.de-Verzeichnis mal ausgedruckt wurde, da, da gab es Stimmung.
Ja, schön.
Herrlich. Genau. Wollen wir einfach mal zum nächsten Punkt kommen. Erik, hast du eine Spezialisierung in der SEO?
Ja, nein.
Was ist so dein Steckenpferd?
Ich habe natürlich jetzt in der Zeit bisher schon alles irgendwie auch mal gemacht. Wir haben jetzt als Content-Manufaktur haben wir schon 2 Spezialisierungen. Also im Grunde wissen wir ja, dass SEO in 3 große Bereiche meiner Ansicht nach aufzugliedern ist. Das eine ist der Inhalt, dann gibt es die Technik und die Struktur und dann gibt es noch die Backlinks. Und den Bereich Backlinks, den haben wir für uns nicht komplett ausgeblendet. Analytisch gehen wir da schon heran, aber wir machen keinen Linkaufbau oder solche schlimmen Sachen, macht ja eh keiner.
Außer Sasa.
Wir fragen dann halt andere, ob sie vielleicht eine Idee haben, was man da machen kann. Ansonsten machen wir doch sondern sehr tiefe technische Analysen und eine Menge Beratung bei Technik und Struktur. Auch bei großen Portalen, das bringt natürlich meine Geschichte so mit sich. Und aber auf der anderen Seite sind wir dann durch meine Geschäftspartnerin Elisabeth, sind wir da auch ganz stark und auch durch meinen journalistischen Hintergrund beim Erstellen von Inhalten, die wir machen, jetzt nicht auf industrieller Art und Weise, sondern wir heißen ja Content-Manufaktur, sondern wir liefern eigentlich das, was man auch als linkfähige Contents bezeichnet. Also wirkliche, wahrscheinlich für die meisten Schweine teure Sachen, die man da halt so schreibt und die man halt auch gestaltet und die dann aber auch wirklich User zufriedenstellen und wo dann halt einfach auch ein paar Links drauf gehen. Also das sind so unsere 2 Bereiche, wirklich dann so die Technik, die Analyse und auf der anderen Seite wirklich der Inhalt, den wir massenhaft auch herstellen.
Und um den Inhalt geht es ja heute, in der heutigen Sendung.
Genau, genau.
Das heißt, du bist heute genau richtig hier.
Aber Überraschung. Haben wir Glück gehabt, oder?
Aber gut ausgewählt. Fall.
Stell dir mal vor, es wäre ein Backlink-Thema.
Ja, dann machen wir halt hier Content mit tierischem Magnetismus, dann geht es schon. Ja,
genau.
Kurze Frage noch, du hast jetzt gesagt, ihr macht auch tiefe technische Analysen bei großen Portalen. Das kommt natürlich dann gleich zu mich, was eigentlich, welche Tools ihr so im Großen und Ganzen ansetzt. Gerade auch bei solchen Bereichen?
Also, ich meine, wie jeder haben auch wir unsere einige eigene Tools, die uns das Leben und die Arbeit ein bisschen einfacher machen und die das ein bisschen schneller machen. Wir nutzen aber eigentlich durch die Bank weg alle Tools, nahezu alle Tools, die es am Markt gibt, also von auch Linkbeobachtung, auch dieses Struktor, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, also so ein Crawling-Tool ist das. Wir haben eigentlich so nahezu alles im Einsatz und natürlich auch klassische Analyse-Tools, wobei ich da jetzt als Disclaimer auch dazu sagen muss, wir sind sehr enge Partner zu Searchmetrix und deswegen arbeite ich da eigentlich am allerhäufigsten mit der Suite, Searchmetrix Suite und den Essentials mittlerweile auch sehr stark. Das ist so das, ja, also mein Daily Business, wenn ich mal schnell was gucken möchte oder halt eben dann die Essentials, und wenn es halt in die Tiefe gehen muss, dann habe ich halt die Suite am Laufen.
Genau, das Anmal liest sich ja auch immer öfters mal mit guten Artikeln bei den Kollegen von Searchmetrix.
Ja, ab und zu darf ich da auch mal was auf dem Blog schreiben.
Das ist immer sehr schön, ich lese immer sehr gerne, was du schreibst.
Das ist spannend, immer sehr, sehr viel, aber spannend.
Genau. Ja. Hat so ein bisschen missfeldartige Umfänge.
Ja, missfeldartige Auswüchse.
Genau, also wenn, bei hektischen Tagen sind es, gehört es mit zu den Sachen, die man dann einfach im Team weiterreicht nach dem Motto, ich bräuchte einen Abstract.
Aber ich habe mehr Aufzählungsstriche und ich habe mehr Zwischenüberschriften.
Das stimmt, aber weniger Bilder, also künstlerische Bilder.
Das stimmt, und ja, definitiv. Genau.
Genau.
Genau, dann haben wir immer noch so eine Abschlussfrage. Erik, ob dir das ganze Thema SEO denn Spaß macht?
Ja, darüber habe ich jetzt auch schon nachgedacht. Gell. Kann Arbeit irgendwie richtig Spaß machen? Ja, ich finde irgendwie, Arbeit muss Spaß machen und weil SEO, vor allem so wie wir es betreiben, ja auch derartig vielfältig ist. Ich meine, ich mache auf der einen Seite die Volontär-SEO-Ausbildung bei Burda in Offenbach. Ich mache Inhouse-Workshops, ich analysiere ganz tief, also es ist sehr vielfältig, deswegen macht es mir Spaß. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich gehe auch lieber segeln. Also ich habe auch Hobbys und ich finde irgendwie, es gibt neben SEO noch zwei, drei andere Dinge, die mir fast sogar noch ein bisschen mehr Spaß machen, muss ich ganz offen zugeben.
Okay, Erik, also Thema Segeln sollten wir mal in Angriff nehmen.
Gerne. Da warten wir vielleicht auf den Sommer und dann gehen wir das mal auf den Tegernsee an. Ja.
Okay. Super.
Cool. Würde ich trotzdem sagen, für Leute, die beim letzten Mal, wo Ludwig da war, ihn nicht gehört haben, Ludwig, ganz kurz drei Worte zu dir.
Ja, gerne. Also ich habe nachgeschaut, das war die Nummer 18, wo ich bei euch schon mal war.
Oh, darf ich schreiben.
Ist schon ein Weilchen her. Ja, wie gesagt, Inhouse-SEO-Team, Deutsche Telekom, dort verantwortlich für das Thema Google News und im Zuge dessen hauptsächlich, Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Portal t-online.de und dort verantwortlich halt die technische Komponente für das Thema Google News, also wie sieht unsere Plattform aus, wie funktioniert die News-Sitemap, ist sie da, ist sie schnell genug, diese Geschichten, das Monitoring, aber auch die strategische Weiterentwicklung und die Schulung der Redaktion, in dem Zuge dessen auch ja, ein großes Schulungsprogramm aufgesetzt, durchgezogen letztes Jahr und hört natürlich nie auf, man muss immer weiter schauen, die Redakteure, dass man Guides erstellt, das Wissen weitergibt und schaut, wo funktioniert was und kann man das skalieren. Aber das umschreibt so ungefähr das, was ich mache.
Cool. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr beiden da seid. Und gehen wir direkt, weil wir haben ja ein Riesenprogramm. Also man merkt gleich, dass man Menschen hier im Podcast hast, die was mit Content zu tun haben. Weil wir haben zwar im Vorfeld schon gesagt, wir hatten noch nie so eine lange Shownote. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen vorwärts kommen. Ganz kurz zurück mal noch zur letzten Sendung. Wir hatten ziemlich viele Kommentare gemacht, dass euch das sehr, sehr gut gefallen hat. Das natürlich auch ein Lob an Uwe, der hier, glaube ich, auch einen super lustigen Job mit abgezogen hat und auch inhaltlich sehr gut. Ich möchte auch noch mal was an die Kollegen zu den Kollegen von Jugendreisen sagen, also mich hat sehr gefallen, dass sie da waren und dass sie auch so mutig waren. Seiklinik ist immer eine etwas Sache, wo man natürlich ein bisschen sich ein Bashing abholt und deswegen freut es mich sehr, dass sie da waren. Also da auch erstmal von unserer Seite erstmal auch ein großer Respekt und ganz im Ernst, natürlich finden wir viel, es ist unser Job an der Stelle, sonst braucht man so eine Seilklinik nicht zu machen, aber wir finden bei unseren Seiten genauso viel Kram. Also ist nicht so, dass die ja alle perfekt sind. Also wenn wir jetzt was von uns genommen hätten, was ich nicht hätte tun, aber egal, hätten wir auch sehr viele Sachen zum Rummoppern finden können. Da geht es uns ähnlich wie den Kollegen, die einfach nicht so weit sind, dass sie einfach alles in Zeit machen können. Dementsprechend ist es nicht so tragisch. Man nimmt sich da nicht viel im Internet.
Das also, denke ich auch. Also ja, gerade alle größeren, ja, mit Unternehmen, die haben alle noch solche Leichen im Keller. eben wo es noch keine großen SEO-Maßnahmen umgesetzt wurden und das ist bei uns ganz genauso. Also alles easy.
Exakt, genau. Ich denke, dann können wir doch in den 4-Wochen-Rückblick einsteigen. Was haben wir dann da Schönes gefunden? Wir haben was sehr Schönes gefunden bei SEOMOS, und zwar, wo man ja öfters mal schöne Sachen findet, lustigerweise. Und zwar ein Artikel so How to fix crawl errors in Google Webmaster Tools. Das ist ein super schöner Artikel, unbedingt lesen, und ganz im Ernst, das ist auch etwas, was bei uns fest auf der To-Do-List steht. Also wir gucken uns immer an, wie groß die Zahl ist, wir monitoren die auch regelmäßig mit, und sobald die irgendwie, ich meine, es gibt bei großen Portalen immer so eine gewisse Menge, also bei NotFound 2000 renne ich jetzt bei der T-Online nicht panisch durchs Haus. Das ist einfach das, was bei Google ist, nicht so schnell, also das sind auch teilweise Seiten nicht mehr Verzeichnisse gesperrt, nimmst du nicht gerallt, und deswegen stehen die noch da, also da noch nicht, aber so, wenn da irgendwas hochgeht, dann ist meistens irgendetwas kaputt gegangen oder irgendwas neu ausgerollt worden und man hat nicht aufgepasst, was man da baut. Deswegen schauen wir uns so Sachen sehr genau an, dringend lesen und gucken, dass man das in seinen Tagesablauf mit reinbringt. Und ich glaube, zwei Kollegen, ich glaube David und Stefan, die werden, glaube ich, dazu auf der Campix relativ gut erzählen, was wir in dem Bereich eigentlich tun, also wie wir uns die Reports, also wie machen wir das und was tun wir danach auch wirklich, und kann mir auch, wer daran Interesse hat, kann ich nur dringend empfehlen. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, was sie da in der Präsentation haben, und was sie da zeigen wollen, wird sehr hands-on, sehr gut, kann man sich schon mal fest irgendwo hinschreiben. Markus, wie macht ihr das jetzt eigentlich, jetzt wo du bei web.de bist?
Ja, es gibt da auf jeden Fall noch ein paar feste Strukturen einzuführen. Die Google Webmaster Tools sind natürlich ständig präsent. Man hat ständig einen Blick drauf. Sollten wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen, wie wir das Ganze wirklich in die festen Workflows pressen. Gibt es noch viel zu tun.
Hätte man 2006 auch gerne gehabt. Erik, macht ihr dabei Kunden, habt ihr Probleme bei großen Kunden überhaupt die Daten zu bekommen? Weil das habe ich jetzt schon mal bei manchen Leuten, die extern sind, gesagt, haben, ja super, ich würde dir ja gerne helfen, aber ohne, wenn ich extern die Daten nicht kriege aus irgendwelchen Gründen, die man, Security, whatever, dann wird es sehr, sehr schwer, und das sind eigentlich sehr wichtige Daten, wenn man arbeiten möchte.
Also ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir nicht die Domain Google Webmaster Tools Fanboy hole, weil ich bin echter Fanboy davon. Und es ist tatsächlich so, es gibt, es ist fast ein bisschen eine Voraussetzung, dass wir für den Kunden was tun können. Und wenn wir wenn die alles für uns verheimlichen, dann können wir das von draußen drauf gucken, es macht irgendwie keinen Sinn. Und wir lassen uns da als Mitbenutzer immer reintun, und es hat auch noch nie Probleme gegeben. Also ich fühle mich da auch ein bisschen wie ein Jurist. Ich muss halt reingucken können. Also ohne die fühle ich mich wirklich blind, klar.
Cool, aber dass das klappt. Also ich habe mir ein paar schon unterhalten, die echt Probleme hatten, aber ich glaube, finde ich cool. Also
ja, wenn das ein älterer Herr da vorbeikommt, dann geben die einem schon mal irgendwie das Vertrauen.
Stimmt, das macht natürlich was aus. Genau. dann haben wir das Riesending, was glaube ich hochgegangen ist, hier Google startet Search plus Your World. Mhm. Natürlich, wie alles, was heutzutage passiert, steht es auf SEO.at, aber Erik, glaub, du hast auch relativ viel zugeschrieben, habe ich gerade ad hoc gesehen, ein bisschen weiter unten in unsere Shownotes, kann man vielleicht gerade mal zusammen kopieren hier. Genau. Richtig?
Ja, also viel, ich hoffe nicht, dass es jetzt ein allzu langer Beitrag geworden ist, ich muss gerade mal durchscrollen, natürlich ist doch was Längeres geworden, aber nur weil ein größeres Bild drin ist. nein, ich habe mir einfach vorgenommen, man hat ja auch so seine Vorsätze für dieses Jahr, dass ich habe die Dinge, die mich nicht so arg interessieren, im letzten Jahr einfach komplett ausgeblendet auf dem SEO-Book, also ich betreibe das SEO-Book.de. Und da habe ich mir vorgenommen, nee, ich mache das jetzt in Zukunft schon, dass ich dann da auch zumindest mal meine Meinung dazu äußere. Und bei diesem, Gott, wie heißt nochmal, Search plus Your World, hatte ich erstmal heute Morgen nicht den Impuls, irgendwas dazu zu sagen, weil ich, ja, was hat es mit uns eigentlich aus SEO-Sicht zu tun? Und meiner Ansicht nach ist es halt ganz einfach so, hier in Deutschland werden wir noch Jahrzehnte brauchen, bis Google Plus sich derartig durchgesetzt hat, dass es auch wahrscheinlich überhaupt erst eingeführt wird. Und ich halte da momentan den Ball noch ziemlich flach. Und ich empfehle das auch allen anderen. Ich freue mich, das habe ich dann auch geschrieben, ich freue mich schon auf die Konferenzen, wo dann die Vorträge sind, wie man lokale Google Plus Snippet-Einblendungen in Suggest-Dropdown irgendwie bekommt. Es ist halt wirklich ein Detail und mei, jetzt haben wir es halt und nee, wir haben es halt nicht, sondern die Amerikaner haben es und jetzt warten wir mal ab, was draus wird.
Danke. Also mein Statement war dann auch schon wieder. Naja. Mehr ist mir dazu auch nicht eingefallen. Ja, das ist erstmal Marketing, bla bla, würde ich sagen.
Aber ich bin ja trotzdem der Meinung, dass dieses Thema wird, glaube ich, unglaublich wichtig. Also ich denke trotzdem, dass man sich jetzt auf jeden Fall schon mit diesem Thema beschäftigen muss, weil wenn man da erst in 2 Jahren einsteigt, dann ist der Drops dann wahrscheinlich schon wieder gelutscht.
Und, da bin ich ganz bei dir. Da
gebe ich 100% recht. Also ich würde mich auf jeden Fall jetzt mit dem Thema beschäftigen, würde auch schon mal über den Sinn und Unsinn von Google Plus nachdenken, auch aus Konzernsicht und also sollte man auf jeden Fall nicht so abtun, so als, naja, mal gucken, was da passiert, sondern sollte man schon mal vielleicht etwas länger drüber nachdenken.
Nee, aber es gibt viele Gründe, warum man sich damit beschäftigen soll, die haben aber alle lustigerweise nichts mit diesem Google Plus Search und Plus World whatever Gedöns zu tun.
Genau.
Sondern mit den Sachen, die schon vorher da waren und die Sachen, die natürlich notwendig werden. Also es gibt, ich war mit einer Kollegin auf so einer Social Media Konferenz gewesen, irgendwo als Speaker und die ganzen Leute reden dann den ganzen Tag vor sich hin von lustig Facebook und das geht mir immer auf den Nerven wie Hölle. Ich kann es gar nicht sagen, wie nämlich das Thema mittlerweile annervt. Und also nicht Facebook, sondern dann immer Vergleich und ach und Google Plus hat aber jetzt erst 60 Millionen und wächst halt langsam und sonst was und immer der Vergleich. Und wir haben dann halt einfach hingegangen, weil Kinders, ihr versteht nicht mal warum, also dass ihr Äpfel mit Birnen vergleicht und warum Google das eigentlich A macht und B, was das Problem von Google ist. Und Google ist per se in eine Suchmaschine und damit hat sie den Inhalt von allen, abgesehen von Facebook, von allen anderen Social Communities da draußen, denn ein Riesenproblem ist aber Relevanz. Und darum geht es bei allem, was sie tun, ist Relevanz. Und da haben wir jetzt ja gerade ein paar lustige alte Geschichten gehört und wir müssen ganz ehrlich sagen, Relevanz hat sich im Laufe der Zeit, ist im Moment immer noch etwas, was nicht Relevanz ist, sondern was immer noch zum Großteil Ähnlichkeit ist. Und zwar, wir haben erst Texte analysiert, also Alta Vista etc. pp., alles was auch haben Texte analysiert und haben gesagt, ist denn der Text ähnlich zu meiner Suchanfrage? Weil die Hypothese war, wenn etwas ähnlich zu meiner Suchanfrage ist, dann wird es wohl hoffentlich passen. Idealerweise ist genau meine Suchanfrage ähnlich zu am ähnlichsten zu meiner Suchanfrage, sieht man schon, diese Hypothese hat an ihren radikalen Enden ein paar Lücken. Aber das war so die erste Idee. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir Google Linkgraph, hat Empfehlungen, aber diese Empfehlungen sind ja dem Nutzer nicht sichtbar. Also ich sehe ja nicht, wer den angelinkt hat. Also es hat definitiv besser funktioniert, aber es ist noch nicht für mich als Nutzer wirklich transparent. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was eigentlich Relevanz im Sinne des Betrachters ist. Der sagt, neu muss die Information sein für mich. Also die muss nicht neu sein, wie, sie muss nur für mich neu sein. Also ansonsten, wenn ich sie nämlich schon kenne, dann kannte ich sie ja schon. Also sie muss für mich in dem Moment neu sein. Sie muss so aktuell sein, dass sie für mich nutzbar ist. Also ein Dollarkurs von vor 5 Jahren ist für mich zwar neu, aber ist halt, ich weiß halt per se, dass er keinen Wert hat für mich. Außer ich brauche den gerade für eine Steuerabrechnung, weil ich die von 5 Jahren nachmache oder so. Aber selten ist das interessant. Und jetzt kommt das Wichtigste als Mensch, wenn ich eine Information bewerte, ob die für mich relevant ist, ist Glaubwürdigkeit. Und hier kommt Google Plus rein, die Quellen zu sagen, das haben deine Freunde auch gesehen, ist etwas, was die Quelle glaubwürdiger macht. Das ganze Rel-Autor-Ding wird natürlich extrem spannend. Vor allem arbeitsrechtlich, weil wem gehört denn eigentlich das Bild von einem Journalist, der irgendwo schreibt? Also da sehe ich noch richtig lustige Sachen auf uns zukommen, die auf einer ganz anderen Ebene geklärt werden müssen. Aber im Moment natürlich mit so einem Rel-Autor-Blogs massiv nach oben geschoben werden können, weil die können es einfach tun. Also ich kann jetzt nicht einfach die Bilder von unseren Redakteuren da reinknuddeln. Und was mache ich, wenn die kündigen? Also das wird richtig spaßig. Und last but not least hat Google natürlich mit seinen vertikalen Suchen, also Local Shopping, ganz, ganz viele Bewertungen drin und müsste gerne wissen, ob diese Bewertungen, diese da, von welchen Menschen kommen die eigentlich und sind die gefaked oder sind die nicht gefaked? Und dann hätten sie natürlich lieber das aus ihrer Plattform als von irgendwelchen, die fremd scrapen. Sondern aus diesem Bedürfnis heraus mussten die irgendetwas tun. Und Google Plus ist eigentlich per se erstmal ein Profildienst in ihren Augen, weil die brauchen wissen, wer ist dieser Mensch eigentlich und was macht der und was interessiert den, damit sie mir die Suchergebnisse besser machen können. Und deswegen ist es Google Plus Search Whatever auch Personalisierung und nicht Social. Und ansonsten versuchen die halt eine Plattform zu machen, die so interessant ist, dass sie genug Profile hinbekommen und dass ich mich da bewege. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was Facebook macht. Von der Grundmotivation heraus schon nicht. Meinung nach meinem Monolog? Ihr dürft jetzt sagen, das ist alles scheiße.
Ja, also nee, das ist sehr klug, also wie meistens oder wie immer bei dir. Ich habe so ein paar Schattierungen, die ich ein bisschen anders sehe nochmal. Ich denke, dass Google schon gerne das machen würde, was, also wenn sie die Wahl hätten, würden sie schon gerne das machen, was Facebook macht, weil es einfach groß ist, ne? Also ich meine, das ist so. Und ich denke, dass es bei Google nicht nur um dieses Vertrauen geht und auch um diese Kriterien, die du genannt hast, sondern es geht Google, glaube ich, wirklich darum, eine Plattform zu sein, an der man nicht mehr vorbeikommt. Ne? Also das ist einfach wirklich dann auch die Leute, die eine Webseite betreiben, dort in irgendeiner Art und Weise mit drauf müssen, damit sie in den Suchergebnissen auch zu finden sind. Also wirklich eine gewisse Vereinnahmung von allem. Gar nicht negativ gemeint, sondern sie können halt die besten Suchergebnisse ausliefern, wenn sie irgendwie alles wissen. Und das spielt mit Sicherheit da meiner Ansicht nach nochmal kräftig mit rein. Und ich muss das natürlich schon auch einfach nochmal kurz relativieren, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass wir uns aus SEO-Sicht momentan damit gar nicht beschäftigen müssen oder kaum beschäftigen müssen. Ich bin natürlich der Meinung, dass man sich mit den Personalisierungs- oder Sozialisierungsgedanken schon sehr ausführlich spätestens jetzt zu beschäftigen hat, weil sonst eigentlich ist man schon ein bisschen spät dran, wenn man das jetzt erst tut. Aber nur rein für den Index sehe ich es eigentlich nicht.
Definitiv. Also A, hast du recht mit der Schattierung? Bin ich eigentlich bei dir? Ich bin ja ein bisschen auch dogmatisch, wenn ich immer rede. Ich habe ja gerade versucht, deswegen ist es sehr gut, dass du das nochmal klargestellt hast an der Stelle. Und du hast auch absolut, und da bin ich auch bei dir absolut bei dir, ich sag mal, diese Social Signals auch im Ranking oder so, da müssten wir bei der T-Online total ablosen, weil wir haben davon echt viel weniger als alle anderen, ist aber nicht der Fall. Also, und da haben wir halt mal, da müssen wir sonst richtig übel aussehen, ist aber nicht so. De facto sollte ich Social Media betreiben für Social Media und dann versuchen, wenn wo Synergien sind, die mit SEO, wie bei jedem anderen Kanal, auch bei SEA natürlich, die zu heben. Aber ich betreibe nicht Social Media, weil ich SEO betreiben möchte. Also dann springe ich zu kurz bei dem ganzen Thema.
Ich bin mal gespannt, was das für Google News heißt oder beziehungsweise kleiner Vorgriff auf das Thema Content. Gerade dieses Rel Autor, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist ja noch in einem sehr frühen Stadium, also bin ich mir echt mal gespannt. Auch gerade diese, kann ja schon kompliziert werden als Unternehmen mit Mitarbeitern und einer großen Redaktion. Sollen die sich jetzt alle Google Plus Profile anlegen? Wollen die das? Was sagt der Betriebsrat dazu? Da bin ich echt mal gespannt.
Ihr seht, wir haben bei uns eine starke Gewerkschaft im Haus, deswegen stellen wir uns solche Fragen immer.
Naja, aber es muss sich auch jeder die Frage stellen, der jetzt als Autor irgendwo arbeitet, kann ich dann diese Credibility denn auch mitnehmen, wenn ich kündige? Ne? Also ich meine, so wie man irgendwann mal sich die Frage gestellt hat, wenn ich jetzt hier ein Handy bekomme von meinem Arbeitgeber, kann ich denn die Nummer mitnehmen? Möchte ja jeder, der jetzt irgendwo arbeitet und da einen tollen Job macht, möchte ja vielleicht dann auch diesen Trust mitnehmen, aber dann wenn er mitnimmt, dann kann er nicht dort bleiben. Also das wird sicherlich spannende Diskussionen geben.
Das stimmt. Es kann aber auch sein, dass es genau darum geht, dass man sagt, ich kann mir als, ähnlich wie man es ja bei den großen Journalisten aus dem Printbereich kennt, dass man sagt, oh guck mal, das ist einer, ich lese den jetzt nicht zwingend, weil er gerade bei Spiegel ist, sondern weil der Artikel von ihm als Person ist. Und wenn der dann woanders hingeht, kann es sogar sein, dass vielleicht sogar einzelne sehr gute, das ist ja oft so bei amerikanischen Systemen, davon massiv profitieren, weil die sich einfach eine Reputation bei ihren Lesern aufbauen können. Und die dann auch zum anderen Blatt mitnehmen können. Also das kann auch sein, keine Ahnung, aber es könnte sich auch so entwickeln.
Definitiv, also da sehe ich eine Riesenchance. Also wenn ich sehe, dass bei Spiegel Online die Twitter-Accounts unter der Redakteure unter den Artikeln verlinkt werden, natürlich nehmen die mit, wenn die dann irgendwann mal zur Zeit gehen. Ja? Also das ist natürlich schon auch ein Asset und gehört zur Reputationsbildung dazu. Und ich sehe das eher als Chance auch für Redakteure. Ja.
cool. Nee, schönes Thema.
ich glaube, vielleicht sollte man da auch mal eine eigene Sendung drüber machen.
Das glaube ich auch.
Aber vielleicht ist mal ganz kurz zum Abschluss jetzt vielleicht für diesen Punkt. Ich finde, es ist extrem wichtig, eben halt als Webseite bei Google Plus mitzuspielen. In welcher Art und Weise auch immer. Man muss es wirklich den Nutzern leicht machen, die Inhalte bei Google Plus zu spreaden und dort wirklich aufzutauchen, präsent zu sein. Definitiv. Und ich glaube, darum geht's.
Ja, das ist ungenommen.
Und dort hat man auch immer halt natürlich Vorteile bei diesem Google Search Plus Your World.
Genau, aber
ich denke mal, das wird nicht der endgültige Status sein, so wie es jetzt ist.
Definitiv, definitiv. Aber ich mache halt meine Google Plus Strategie für die Kollegen, die ich auf Google Plus erhalten will und also erreichen möchte. Und wenn ich dann da noch einen SEO-Effekt rausholen will, dann suche ich die Synergien, die ich habe. Also das ist, das finde ich immer das, was halt das wirklich Sinnvolle ist. Und versuche das nicht aus einer reinen SEO-Brille zu sehen.
Ja, richtig. Und SEO und Social sollte man sowieso nicht mehr als zwei getrennte Faktoren sehen.
Genau. Nichtsdestotrotz hat der Spiegel Online dazu noch einen ziemlich langen Artikel geschrieben, auch zu dem Thema. Man kann ja mal gucken, was so andere Leute dazu sagen, finde ich sehr interessant. Nur ging es da gleich wieder das Gemopper los, dass man dann ja nur noch sozusagen im eigenen Saft schwimmt. Also man kriegt halt seine eigenen Sachen empfohlen und die, was die Freunde hat, und bleibt noch enger in der Peer Group. Und das fand ich dann wiederum sehr lustig, deswegen habe ich die beiden Artikel mal reingehängt. Genau dazu hat dann die Süddeutsche.de geschrieben. Einen ziemlich langen Artikel geschrieben, der sich damit auseinandersetzt, dass Journalisten irgendwie diese ganzen Algorithmen zum Vorschlagen irgendwie überhaupt nicht rallen und deswegen ständig gegen moppern, aber eigentlich verstehen sie nicht. Und das fand ich sehr lustig. Und weil ich das so lustig finde, hänge ich die beiden auch rein, weil die sind beide sehr lange Artikel. Kann man mal lesen, finde ich super spannend. Weil der Spiegelartikel zeigt so wirklich richtig, dass einfach Redakteuren nicht so klar ist, wie solche Vorschlagsalgorithmen funktionieren. Okay, wir am Ende vom Text auch nicht, das ist so bei Algorithmen. Das Schöne ist, man weiß halt auch nicht, was rauskommt. Und das schreibt dann die Süddeutsche wirklich sehr gut. Hat mir gerade in dieser Kombination erst den Spiegel, dann den Süddeutschen, obwohl sie genau umgedreht publiziert worden sind, mal liest, macht es einen sehr schönen, ist es was sehr Schönes, wenn man so irgendwie samstags in der Wanne liegt, um danach ein bisschen zu philosophieren. Also kann man, das kommt einfach in die Shownotes rein, sollte man sich mal angelesen haben. Genau. Was hatten wir noch gehabt? Ah ja, es gab mal wieder, ich habe mir auch gleich einen roten Strich am Kalender gemacht, ein Online-Radar. Auch übrigens ein sehr guter Podcast, den ich wirklich nur sehr empfehlen kann, ihn zu hören. Und an der Stelle auch einfach nur hören, sehr, sehr lange, haben lustigerweise den String Emil wieder ausgegraben, was ich eigentlich nicht wirklich, was nicht hätte sein müssen, aber okay. Und wir machen auch kein Bild in unsere Shownotes von dem Knüllig, das ist schlimm genug, dass die es getan haben. Und genau, einfach mal anhören. Sasa war zu Besuch gewesen, jemand, der ja im sozusagen organischen Linkaufbau macht. Lustigerweise erzählt er dann auch sehr viel von wegen, dass sie halt guten Content machen, der dann Links macht sozusagen, oder den man auch verteilen kann und den, also man sieht man, das ist gar nicht so arg weit weg, kann man sich wirklich anhören, kann man an der Stelle auch empfehlen, geht auch über 2 Stunden, also wenn ihr nach uns noch Zeit habt, einfach mal reinhören. Macht Spaß und war ein guter Podcast.
Unbedingt auch eine Empfehlung von mir natürlich.
Genau. Hast du das ISI-Thema reingehängt?
Oder? Ja, genau.
Super.
Ich denke,
was wollte ich mir damit sagen?
Nee, ich denke, das sollte man nur noch mal kurz ansprechen. Ihr habt es vielleicht alle gehört, alle gelesen. Eine Seite für Holzspielzeug wurde vielleicht oder angeblich mit Spam-Links erpresst. Und über diesen Aspekt haben auch viele Medien, wie das Handelsblatt, Kurier oder Golem, geschrieben. Und der ISI, der Sören Eisenschmidt, kennt bestimmt jeder von euch, der hat das ganze Thema jetzt nochmal ein bisschen näher betrachtet. Und der hat sich eben halt auch mal angeschaut, immer welche Links es denn vorher gab. Und also ich finde es ganz spannend, da auch mal eine andere Meinung zu hören, und ich sehe es eigentlich ähnlich wie der ISI. Einfach mal durchlesen, hauen wir in die Shownotes rein. Finde ich gut. Einfach solche Themen immer nicht nur immer von der einen Seite zu betrachten, sondern auch mal immer ein bisschen tiefer reinzugehen, und der ISI hat sich da wirklich mal die Mühe gemacht, das zu tun.
Das stimmt, habe ich nämlich auch gelesen und fand ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich denke mir auch im ersten Mal, dachte ich, hä, was ist denn das für ein Case? Also ich meine, bei der ersten Geschichte schon, aber man hat dann ja nicht die Zeit, also mir hat es dann gefehlt und da war gut, dass er sich mit auseinandergesetzt hat. Ist wirklich ein guter Hinweis, bevor man da in wilde Panik verfällt.
Genau.
Genau.
Dann hatten wir noch was auf SEOmoz.org. 10 extraordinary examples for effective link byte. Ich glaube, das hängen wir einfach rein in die Shownotes. Sollte man sich mal durchlesen, was einfach funktioniert und was nicht. Vielleicht auch mal immer, dass man einfach mal ein paar eigene Ideen findet. Fand ich ganz spannend.
Also hat mir
Habt
auch,
ihr euch das durchgelesen?
ich habe mir das nicht komplett durchgelesen, ich habe es natürlich auch nur durchgescannt, aber ich bin auf ein paar wirklich coole Ideen gekommen. Also das ist wirklich toller Inhalt. Das ist genau das, was der Sascha ja auch in seinem mit seinen Themen da macht. Also wirklich, also Linkbait, ja, wir nennen es halt einfach mal Linkbait, aber eigentlich ist es ja einfach nur geiler Content. Also einfach coole Geschichten, die schön aussehen. Und die, wenn man sie als SEO betrachtet, dann auch Links anziehen, wenn man das noch ein bisschen clever macht, indem man dann die entsprechenden Influencer anschreibt oder die da auch mal anruft und sagt, guck mal, hier hast du das und so. Also da auch noch ein bisschen Management dahinter knallt, dann ist es halt geiler Content mit tollen Links. Schaut euch wirklich mal ein paar an. Also ich kann sehr empfehlen, der 10. Punkt, das ist Thompsons Evolution of Music. Das ist dann gar nicht mehr geschriebener Inhalt, sondern das ist einfach so eine kleine Anwendung, die total hübsch ist, die einfach, die sofort, da weiß man sofort, ach Mensch, ist das toll, ist das interessant, ist es schön. Und darum geht es einfach an dem Punkt. Und so ein Zeug wird halt eben gerne verlinkt. Genau. Also kann ich nur empfehlen, kann ich wirklich nur empfehlen.
Einfach mal durchlesen, durchblättern und.
Im Zuge der 2012-Voraussagen auch öfter gelesen, auch Code is the new content. Also eigentlich sind es ja auch Beispiele für Datenjournalismus. Und sowas ist
Ja.
natürlich auch eine schöne redaktionelle Leistung und natürlich auch linkworthy, würde ich sagen.
Ja, Datenjournalismus ist eh ein Riesenthema, glaube ich, und da kann man tolle Sachen mitmachen. Sollte man sich auch mal ein bisschen verfolgen, das ganze Thema.
Definitiv.
Cool. Nee, dann sind wir ja doch schon nach 5 Minuten durch. Wer hätte es gedacht? Nee, doch, Entschuldigung, wir haben noch was. Und zwar,
Jetzt kommt dann noch der Ausblick.
nein, wir haben noch den, einen haben wir vergessen, und zwar SEO Pricing Costs of Service. Auch ein sehr schöner Artikel, auch bei SEOmoz, auch einfach lesen. Sehr schöne Aufstellung, wie sich Pricing und Dienstleistungen in SEO-Branchen ergeben in einer schönen Infografik. Man kann auch einfach nur die sich anschauen. Einfach lesen.
Okay.
Braucht man auch nicht mehr zu sagen, weil es Daten, also kann man jetzt vorlesen, aber das ist dann auch langweilig. Genau.
Genau.
Kommen wir was kommt in 2012 auf uns zu? Da gibt es ein schönes 18 SEO Experts on how to do SEO in 2012. Ja, das kann man schon sagen. Ist eigentlich in der meisten Sache, geht ein bisschen aus euch raus, seid irgendwie kreativ und der nächste sagt dann halt wieder, konsolidiere dich und sei fokussiert, also wie es irgendjemand 18 Experten befragt, gell? Ich glaube, da braucht man auch zu den ganzen 18 im Einzelnen gar nichts zu sagen, das kann man sich durchlesen. Eigentlich kann man fast jedem recht geben, auch wenn sie sich widersprechen, dummerweise teilweise, egal.
Ich glaube, da gibt es eigentlich auch für die Branche unterschiedliche Möglichkeiten,
Genau, das ist
wie man einfach
wohl wahr.
vorgehen sollte. Der eine macht so, in der anderen Branche, jemand funktioniert das immer haargenau nicht. Und also völlig unterschiedlich. Aber ich denke, man sollte trotzdem mal drüber schauen, ganz, ganz einfach, um sich einfach da mal einen guten Überblick zu verschaffen, was die Experten, die hier wirklich sehr, sehr gute Meinung haben, einfach denken und sich dann, glaube ich, aus allen 18 Meinungen seine eigene bilden und jemand selber für seine eigene Branche dann entsprechende Schlüsse ziehen.
Genau, die Strategie oder was man machen kann, hängt auch immer davon ab, wo man in seinem Geschäft gerade steht. Also,
Genau.
exakt. Dann hat natürlich Julian extrem viel geschrieben. Der hat hier einmal das Thema Userverhalten. Ich glaube, klar, das ist definitiv etwas, was im Laufe der Zeit stärker wird. Ich glaube, da hat jeder von uns jetzt auch schon genug Erfahrung gemacht, dass irgendwie Google Webmaster Tools irgendwie exorbitant üble CTR an Top-Positionen, bleibt man halt nicht ewig da stehen. Also, ja. Kann man, jetzt haben wir schon mehrfach gesehen oder auch umgedreht, man kommt aus irgendeinem Versehen dorthin, hat gute CTRs und bleibt dann auch relativ gut da kleben. Also, das funktioniert in beiden Richtungen relativ öfters, nicht bei allen, also da muss schon auch ein entsprechendes Volumen da sein, sonst sind die Zahlen nicht da, aber kann man durchaus beobachten. Erik, seht ihr sowas auch bei euren Kunden?
Das habe ich gerade nicht richtig aufgepasst.
Erwischt.
Ha. ich habe... CTR, Userverhalten, oder was?
Nein? Genau.
Ja, klar, ich meine, klar, also wir kommen da nachher nochmal irgendwie da drauf, also wie sich das Userverhalten auswirken sollte. Ich meine, das ist natürlich dann auch ein ganz wichtiger Punkt, in welche Richtung der Content gehen sollte, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, zu dem, was du gesagt hast.
Genau. Also grundsätzlich das halt einfach die Nutzerverhalten stärker mit reinfließt. Ich glaube ja auch, das teilweise auch so ist, wenn du halt auch überhaupt, war ja auch in dieser Panda-Diskussion auch schon gewesen, was ist denn, wenn der Traffic relativ viel aus SEO kommt und relativ wenig aus anderen Kanälen, ist man dann eher anfällig. Wir hätten ja bei uns damit gar nichts, aber bei uns ist ja auch also mit Panda am Hut, also das ging dann so in jeder Art und Weise immer vorbei, aber ich habe auch kein Portal bei uns, was in Betreuung, wo der SEO-Anteil exorbitant hoch ist. Bin froh, wenn er irgendwo zweistellig ist, einfach weil wir so exorbitant viel Traffic aus irgendwelchen historischen Kanälen haben, der halt hochgradig achtstellig ist. Dass man das halt sieht. Das würde ich auch ein bisschen erklären, wenn immer so Sachen kommt, oh, wenn ich SEA schalte, dann rankt auch meine SEO-Seite besser und ist SEA weg, dann rankt die auch nicht mehr. Ja, vielleicht ist einfach, weil da mehr Traffic drauf ist und dann kriegt die per se aufgrund der User-Signale ein bisschen besser, fallen die weg. Ist auch wieder ein bisschen schlechter. Also,
ich würde auch sagen, das kommt immer ganz stark darauf an. Ne? Also das ist jetzt mal kein Thema, wo man sagen kann, es ist immer so, jetzt Hauptsache Bounce Rate oder Verweildauer oder auch irgendwelche Plusse. Nein, also ich denke, das kommt sehr stark auf das Thema jeweils drauf an und du musst halt einfach in dem Vergleich, also in der Konkurrenz zu den anderen Seiten, mit denen du auf den SERPs konkurrierst, ist es halt einer der sicherlich, also unter Garantie einer ganz wichtiger Faktor geworden, wie lang zum Beispiel die Verweildauer ist. Du kannst mit einer extrem hohen Bounce Rate, das habe ich auch schon gesehen, kannst du SERPs absolut dominieren, wenn du eine sehr lange Verweildauer hast. Also ich habe manchmal Beiträge, da sind die Leute, die sind halt länger halt, da sind die Leute im Schnitt 7 Minuten drauf, die ranken einfach saugut, obwohl die eine recht hohe Bounce Rate haben und total wenig Links. Das kann man ganz deutlich sehen, aber sie sind halt wirklich auch nur ein Faktor und die ist halt in manchen Bereichen wird er halt stark gewertet, in manchen Bereichen wird er nicht so stark gewertet.
Ja, was Bounce Rate ist, hat der Ludwig mal gesehen. Also wie Google eigentlich das wohl nicht alles, also der Bounce muss man halt wirklich ein bisschen anders sehen als in der Webanalyse, ja. Ludwig, oder?
Ja, ich hatte mir ist aufgefallen, dass diese roten Links Seite blockieren, wenn man in Google in der SERP was anklickt und dann zurückbounced quasi von der Ergebnisseite wieder ankommt und je nachdem, ob diese Links da rot aufleuchten oder nicht, ist auch abhängig von der Zeit. Also wenn man irgendwie länger als 30 Sekunden weg war, erschienen die erst gar nicht. Und wenn man nach 5 Sekunden wieder da war, dann leuchtet es einmal kurz rot auf. Ich habe es zigfach getestet. Ich hatte auch Fälle, wo sie nach 30 Sekunden noch kamen, aber ich hatte das Gefühl, das pendelt sich so bei 30, 40 Sekunden ein. Und es erschien mir auch logisch, das zu sagen. Also jemand, der 40 Sekunden aufwärts auf einer Seite war, scheint nicht ganz unzufrieden gewesen zu sein. Jemand, der nach 5 Sekunden zurückbounced, den könnte ich auch anbieten, ob er diese Seite in Zukunft in seiner SERP, wenn er was sucht, nicht mehr angezeigt bekommen möchte.
Macht Sinn.
Dann ist jetzt aber auch klar, warum der Martin Missfeld immer solche ewig langen Beiträge schreibt.
Genau. Exakt. Dann haben wir hier das Thema Social Media, auch beim Julian, der auch sagt, es hat definitiv wohl auch in 2012 einen geringen Einfluss auf das Thema SEO im Sinne von Ranking-Faktoren. Auch er sagt natürlich nicht, dass Social Media per se unwichtig ist, sondern auch ähnlich, wie er gesagt hat, einfach im jetzt für Ranking oder Hardcore-SEO nicht wichtig, aber wir denken ja immer alle ein bisschen beyond the Tellerrand und da hat natürlich Social Media seine Bewandtnis, die auch in keinster Fall bestritten wird. Allein schon, wenn man wieder überlegt, Linking etc. pp., also da kann man tolle Sachen mitmachen. Wer jetzt hinrennt und sagt, ich mache keinen Content mehr, ich mache keinen Link mehr, ich mache jetzt alles mit, ich versuche jetzt mal eine Seite mit Social Media zu ranken, viel Spaß. Also könnt ihr tun, macht das alle, das ist super, gebt Gas, ich freue mich. Genau. Dein Google-Strategisch-Teil ist dann relativ lang. Also nicht lang, aber da sind schon gleich wieder ganz viele Sachen verlinkt, die ich jetzt gerade nicht mehr so genau weiß, was da alles stand. Deswegen würde ich sagen, gehen wir personalisierte Suche. Und da haben wir ja gerade gesehen, wo es hingeht mit Google und die Welt. Wie wird es in Google Plus und die Welt? Whatever. Ihr wisst, was ich meine, was wir ganz lang und breit erzählt haben. Ich denke, das ist relativ stark. Und dann natürlich der große Wandel, wie er es genannt hat, einfach nicht stehen bleiben. Wenn wir feststellen, dass auf einmal doch Google nur noch Facebook wertet, dann passen wir uns einfach an, wenn wir uns geirrt haben sollten und merken, wir haben uns geirrt. Am Ende schauen wir doch in unsere Daten rein, wenn wir Entscheidungen treffen. Richtig?
Ja, es kann ja keinen großen, kann da keinen ganz großen Wandel geben. Die werden ja verrückt. Das ist ja wie wenn, also Google ändert einen Algorithmus so, wie Amazon seine Seite anpasst, ne? Also die testen was aus und dann funktioniert es oder funktioniert es halt nicht und dann wird es reingenommen und dann geht es woanders weiter. Also klar, wie soll man da einen ganz großen Wandel irgendwie erkennen?
Ja, geht ich habe natürlich hast du absolut recht. Ich meine, nur für den Fall, dass es passieren sollte, würden wir auch unsere ganzen Geschwätz von gestern einfach Geschwätz von gestern nennen und einfach uns anpassen.
Ich würde so machen wie Google. Ich würde versuchen, alles zu löschen, was ich zu dem Thema jemals veröffentlicht habe und sagen, nee, habe ich schon immer so gesagt.
Das ist gut. Ja, das ist ein bisschen so 1984-Approach, gell?
Ja.
Sehr gut. Ja. Genau, und du hast dich damit auch sehr lange auseinandergesetzt.
Ich habe mich damit auch ein wenig auseinandergesetzt auf SEObook und zwar aber nicht was... Ich wollte eine Vorausschau schreiben und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das irgendwie gar nicht, weil ich weiß ja gar nicht, was in 12 Monaten ist. Und dann bin ich nachher da und muss dann irgendwie sagen, nee, ich hatte Unrecht. Aber ich habe einfach mal aufgeschrieben, worauf wir uns jetzt einfach auch vorgenommen haben, in den nächsten Monaten ein bisschen mehr zu achten. Und habe mir da so ein paar Punkte einfach vorgenommen. Also da könnt ihr dann auch reinkrätschen. Ich sage dir jetzt einfach mal, auf einige kommen wir nachher eh noch zu sprechen. Also ich denke halt einfach, dass ich versuchen werde, unseren Kunden zu erklären, dass es mehr Content-Erlebnis auf die Seite gehört. Also wir haben ja relativ häufig Anfragen von Shops, die jetzt so wie bei Zalando oder weiß Gott wo einen kleinen Text über 300 Wörter haben wollen, also den nachher eh keiner liest, der einfach nur Futter ist für Google, der wird dann so reingehauen und dann muss irgendwie alles besser werden. Und das ist ja im Grunde ja nur Schwarzwert auf dem Bildschirm. Ich denke, dass das in manchen Bereichen schon auch funktioniert, wenn man einfach Text reinmacht, aber was halt auch hinsichtlich nochmal des Themas Userverhalten ja klar ist, wenn sich der User wohlfühlt, also wenn er länger bleibt, wenn er auch mal was plusst, wenn er auch mal, wenn er weniger bounced und vielleicht weiterklickt, dann klappt es auch mit dem SEO besser und deswegen möchten wir einfach unseren Kunden auch erklären, versuchen zu erklären, dass das User-Erlebnis wirklich wieder deutlich wichtiger geworden ist und nicht irgendwelche maschinell erstellten Seiten, die da rausgehauen werden.
Da hast du recht, wobei ich glaube jetzt im Fall, es gibt so diese klassischen Shop-Themen und da muss man sagen, nehme ich doch Zalando auch ganz gerne hin als etwas, wo sagen, die machen es richtig. Dieser Text ist natürlich nur für Google da, that's it. Aber Problem ist, der Content auf der Seite ist ja nicht der Text, der ist wirklich nur für Google, weil Google halt einfach sonst nichts versteht. Aber die haben halt gute Produktbilder. Also ich meine, das Problem ist doch, wenn du dann bei so kleinem Shop bist, die machen dann auch, ich brauche halt einen Text, damit wenigstens Google weiß, was für eine Art von Inhalt auf dieser Kategorie steht. Aber haben dann auch noch schlecht gepixelte Bilder drauf, wo ich sage, okay, komm, also Kinders, bitte lasst mir die Seite bitte ja nicht finden, die will ja keiner sehen. Und da ist halt natürlich bei so einer Kategorieseite schon die Übersicht der Produkte, dass ich die A schnell scannen kann, aber B, die Produkte auch so gut aussehen, dass ich die unterscheiden kann voneinander und sage, das möchte ich mir lieber anschauen als das Produkt. Das ist ja die eigentliche Stickiness, die wird ja, weil der Mensch da nicht hinschaut, die haben ja wirklich auch einen Platz gewählt, wo ich auch in so einer Blick-Heatmap auch nicht gerade wirklich viele Augen hinschauen würden. Und aber an der Stelle bei Kategorieseiten muss man in der Suchmaschine noch ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen. Also ich hoffe, dass es irgendwann nicht mehr notwendig sein wird, aber ich glaube wirklich, dass der Content in dem Fall die Produktdarstellung ist, die Darstellung der Preise und so, dass ich das relativ schnell scannen und entscheiden kann. Bei Produktdetailseiten, da finde ich es schlecht, wenn man mit so Blabla-Content arbeitet, weil dann muss ich natürlich einen guten Content haben, der auf die Conversion abzielt. Also da bin ich ein absoluter Feind von solchen kurzen Texten. Auf Kategorieseiten überzeugst du mit Texten aber ganz selten. Also es gibt immer Ausnahmen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass man aus den Texten mehr machen kann, dass der hilft bei der Conversion, bin ich auch dafür. Aber in sehr vielen Fällen ist es einfach, liegt es Augenmerk auf den Produktabbildungen.
Absolut. Bin ich zu 100% bei dir.
Genau.
So, ich könnte mal in den nächsten Punkt reinspringen.
Das der klingt auch cool.
Der klingt auch cool?
Ja, präzise Keyword-Aussteuerung.
Super, oder?
Ja.
Ja, manchmal muss man ja, ich habe mir schon überlegt, Abkürzungen, PKA wäre das dann in dem Fall. Aber PKA ist, glaube ich, ist das nicht irgendwie so, na, ist egal. Jedenfalls Keyword-Aussteuerung. Also, wir tun ja irgendwie immer so, wenn wir über SEO reden, wie wenn da jedes Keyword das gleiche wäre oder wie wenn das auch egal wäre, über welche Keywords ich da die Leute bekomme und das Reichweite irgendwie das Wichtigste ist. Kann in eurem Fall, denke ich, ist Reichweite tatsächlich mit das Wichtigste oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil er letztendlich auch Werbung aussteuert und dann ist es vor allem wichtig, dass ich viele Leute bekomme. Aber bei der Keyword-Aussteuerung sehe ich halt einfach ganz, ganz deutlich, dass ich abhängig davon, in welchem Bereich ich gerade unterwegs bin, ob ich jetzt in einem Do, Go oder da kommen wir nachher, ich mache vielleicht mal kurz einen Strich, weil da kommen wir nachher nochmal dazu, weil ich dann beschreiben möchte, wie das eigentlich, was ich genau darunter verstehe und wie die Qualität eigentlich definiert werden kann von Inhalten. Die ist abhängig von der Suchmotivation, von der Größe des Inhalts, von der Aktualität und so weiter und so fort. Also das, denke ich, möchten wir auch nochmal präziser machen, als wir das bisher gemacht haben. Und das ist ein ganz wichtiges Ziel. Ich meine, ihr werdet es so wahrscheinlich auch merken, Markus und Jens, dass in verschiedenen Bereichen, also im Download-Bereich zum Beispiel, ganz andere Faktoren eine Rolle spielen als im News-Bereich, das sowieso, aber auch in so einem Ratgeberbereich, oder?
Klar. Und definitiv.
Genau.
Definitiv. So. Also zu der Keyword-Aussteuerung, also da haben wir dann auch, machen wir alles nachher, aber da haben wir, wenn wir auch noch mal, bin ich gerade dabei, einen Artikel zu schreiben, zusammen mit dem Kollegen David Richter, also er ist ein bisschen weiter als ich, bin ein bisschen mal wieder im Zeitverzug. Da werden wir in der nächsten Website-Boosting noch mal etwas schreiben, gerade für das Download-Thema. Aber da gehen wir nachher, glaube ich, rein. Das macht Sinn. Technische Aufrüstung, ja.
Passt. Ja, klar. Also ich meine, früher konnte man einfach eine Webseite machen, da war man schon froh, wenn sie irgendwie mal gewackelt hat oder wenn sie auch wirklich ausgeliefert wurde. Jetzt mittlerweile gibt es solche Sachen wie XML-Sitemaps, die sind nicht ganz neu, aber die gibt es halt mittlerweile auch für Videos, Rich Snippets, die kommt jede Woche irgendwie Neues. Anbindung an Soziale, all das muss jetzt mittlerweile eingebaut werden. Und es ist halt einfach wichtig, dass ich wirklich verstehe, was ich da für eine Technik drunter laufen habe und nicht irgendwie was reinknall und sage, hey, das muss ja Google schon schlucken können, die sind doch klug. Also natürlich schluckt Google eine ganze Menge, aber ich habe viel mehr Chancen, wenn ich auch wirklich detailliert weiß, was ich da eigentlich tue und dann auch wirklich die Details dann nochmal feintunen kann.
Das stimmt. Und da sollte man sich wirklich keine Blöße geben. Das ist ein rein technisches Thema, das interessiert eigentlich im Haus sonst keine Sau. Also zumindest muss man sich nicht mit dem Produktmarketing rumschlagen oder mit sonst irgendjemanden, weil das ja hauptsächlich im Quellcode sich abspielt. Man muss halt nur irgendwelche Budgets organisieren, in Anführungszeichen, aber das geht noch einfacher, weil einem kaum einer im Weg steht. Und als Shop, bevor ich mir Gedanken mache, wie viele Leute, wie ich meinen Google Plus Button auf meine Produktdetailseiten von meinem Hämorrhoidenmittel mache, mache ich mir lieber geile Rich Snippets, wo ich mein Produktbild mit nach draußen kriege oder so.
Ja.
Ein fabelhaftes Beispiel. Immer wieder.
Die Hämorrhoiden kommen, glaube ich, jedes Mal. Ja.
Die cool. Hämorrhoiden-Fanpage auf Facebook mit drei Fans.
Exakt. Ja. Dann haben wir Content und Linkaufbau gehören zusammen. Ich glaube, das haben wir auch nachher noch etwas länger drin, oder?
Ja, nee, eigentlich gar nicht, weil da haben wir es eigentlich von Content. Also das ist einfach, das kann ich aber auch ganz schnell zusammenfassen. Also wir haben tatsächlich festgestellt und ich hoffe, es geht anderen auch so, dass Google sich überlegt hat, wenn irgendwo Links drauf geworfen werden und da ist einfach nichts passiert in dem letzten halben Jahr, dann kann das nicht normal sein. Dagegen, wenn Inhalte aufgebaut werden und da vielleicht auch User draufgehen, sich das durchlesen und dann Links draufgeschmissen werden, dann ist der Link einfach viel mehr wert am Ende. Und auch andersrum, es macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, Contents nur dann reinzuschmeißen, also richtig viel Content reinzuschmeißen, wenn dann vielleicht sogar parallel man sich noch viele Gedanken über den Linkaufbau macht, weil dann dadurch wird es einfach effektiver. Also die beiden befruchten sich gegenseitig und das weiß übrigens, glaube ich, auch Google ganz gut.
Stimmt.
Das ist so ein, genau.
Das stimmt. Ja, das habe ich, also ab in diesem Fall, da ging es darum, dass man irgendwelche neuen, bei uns neue Portale hochzieht, das war ganz lustig und dann haben dann also irgendwie gedacht, ja klar, bla, also Geld und Budgetplanung und allem drum und dran und ist auch ein gutes Projekt, also macht auch Spaß eigentlich, aber sie haben dann kurz vor Schluss festgestellt, das Geld reicht nicht ganz und dann haben sie einfach alles, was wir fürs Link-Billing budgetiert hatten, einfach gestrichen. Also, ging natürlich dann in Entwicklung nicht ganz so, wie man sich gewünscht hat.
Die ging dann natürlich, oder?
Die ging dann sehr natürlich, ja, genau. Exakt. Also man kann halt auf einem Bein schlecht stehen.
Ja, genau. Ja, nächster Punkt war dann mehr Social Media. Ich muss mir das irgendwie mal vornehmen. Also ich bin halt einfach gerne auch einer, der ist, ich finde es ganz toll, meine Sachen veröffentlichen zu können, aber ich bin jetzt keiner, der ständig mit einem iPhone rumrennt und irgendwie sagt, ich bin jetzt gerade in die U-Bahn eingestiegen. Und ich glaube, das braucht auch keiner, aber ich denke, für alle Webseitenbetreiber ist es einfach wichtig, ihre Seiten mittlerweile da anzubinden und auch wenn sie Widerstände haben, was unsere Kunden sehr häufig haben, weil das sind häufig größere Verlagshäuser, die machen zwar mittlerweile doch relativ viel, aber im tiefsten Herzen ihrer Herzen sind sie halt dann doch stockkonservativ. Und mögen das auch nicht so sehr, von daher, aber ich glaube, das gehört einfach mittlerweile wirklich schlicht und ergreifend dazu und ja, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr Evangelist sein, auch irgendwie an dem Punkt. Genau. Dann die, vielleicht noch schnell zwei letzten Punkte, weil die sind dann eher auch so ein fast technische Angelegenheit, da Daten, Fakten und Gedanken, also bei aller Begeisterung für alle SEO-Tools, die wir haben. Und wie gesagt, ich bin ein ganz großer Freund und ich nutze SearchMetrics Suite und Essentials und alle anderen Tools ja auch wahnsinnig gerne. Manchmal vergisst man dabei auch, sich darüber Gedanken zu machen. Also was stehen da eigentlich für Zahlen und auf welcher Basis sind die denn da entstanden? Ich habe vorhin auch diese, als du das gesagt hast mit diesem SEO-Pricing, ich habe mir das heute Morgen auch angeguckt und da habe ich halt gesehen, dass da 36 SEOs im Raum Deutschland, Italien, Frankreich und weiß Gott, wo noch irgendwie gefragt wurden, was für Stundensätze sie nehmen. Da habe ich gedacht, das ist mir zu klein, die Basis. Ne? Also das reicht mir einfach nicht, um eine Aussage zu treffen. Und deswegen habe ich es immer ganz gerne, wenn man entweder große Zahlen hat oder sie auch einfach mal links liegen lässt und einfach mit einem Best Guess auch vorangeht. Und am Schluss noch mehr Projektmanagement, das gehört ohnehin dazu. Wir reden immer von Online-Projekten, aber wir haben, glaube ich, die Notwendigkeit auch den Projektgedanken. Es gibt einen Anfang, es gibt begrenzte Ressourcen, es gibt ein Ziel, das verfolgt werden muss und es gibt Rahmenbedingungen, Risiken. All diese Begriffe, die möchte ich gerne in unserem SEO-Book einfach auch wieder häufiger, ich bin ausgebildeter Projektmanager auch, die möchte ich gerne da nochmal häufiger zu Gehör oder zum Lesen bringen, weil es ist manchmal dann doch ein bisschen arg, blauäugig und schnell, was sie da so machen, oder was alle SEOs so machen. Also ich nehme uns da ja auch nicht aus. Da gehört ein bisschen mehr Projektmanagement rein.
Sag mal, wie lebst du damit eigentlich? Also für mich war das ein Unding am Anfang. Man nimmt mittlerweile, weil es dafür kein anderes Wort gibt, nutze ich selbst auch schon. Aber es tut mir jedes Mal fast die Fußnägel ausziehen. Aber dieser ewige Kack-Ausspruch von wegen, ich muss da mal eine Webseite projektieren, weil ich da irgendwie so einen One-Seiter-Textbroker-Text erstmal drauflege, damit die vor sich hin gammeln kann. Also das irgendwie und dann irgendwie Leute denken, weil ich eine Webseite online nehme und da mal kurz ein Template draufknalle und einen Text, dass das irgendwas mit dem Projekt zu tun hat. Also da denke ich mir jedes Mal, sag mal, wo kommt dieser bekloppte Begriff her? Das macht so gar keinen Sinn.
Ja. Du musst mal einfach mit selektiver Wahrnehmung arbeiten. Das kann ich ganz gut. Ich frage dann, was hast du gesagt? Also, keine Ahnung.
Cool.
Falsche.
Werde ich mir angewöhnen. Man lernt ja was dazu. Sehr schön. Nee, aber dann sind wir doch, glaube ich, auch fertig. Also das Thema Projektmanagement ist, glaube ich, auch eins meiner Lieblings-, also mein Team hasst mich ja dafür, weil ich ändere ja jedes halbe Jahr das Tool, mit dem wir unsere Projekte steuern, zur Freude, dass sie dann alle ihren Content nochmal migrieren dürfen. Gell, Ludwig?
Ja, genau, ja.
Macht Spaß.
Ja, das jetzt haben wir schon wieder ziemlich lange.
Ja, ich muss auch wieder den Extras dran ändern. Ist mir schon wieder alles viel zu eingefahren. Das ist scheiße. Ein bisschen mehr. Man muss Leute immer flexibel, man muss die Hirne flexibel halten, ab und zu mal Prozesse ändern und volles Chaos ins Team bringen. Operative Hektik halt.
Du hättest nie diese Peter Kruse-Videos sehen dürfen.
Genau. Und also ich bin da einfach immer irgendwie unzufrieden, weil ich habe immer so das Gefühl, es könnte noch besser gehen. Und wenn ich das mal an mir abgewöhnen könnte, einfach mal zufrieden sein. Ich glaube, das wäre was für 2012. Ich bin mal zufrieden.
Wenn ich dir da einen Tipp geben darf.
Segeln?
Nein, nicht wegen zufrieden sein, sondern für Projektplanungstools. Ich würde Projektplanung erstmal komplett frei denken, also unabhängig von Tools denken und mir überlegen, was brauche ich eigentlich, also welche Reports brauche ich denn eigentlich wirklich, also was muss denn tatsächlich sein und mit welchem Tool würde ich denn gerne arbeiten und mir dann erst eins raussuchen. Das bleibt dann auch länger.
Da hast du recht, das würde ich auch gerne tun.
Das ist aber auch meistens, bleibt es beim Planen, gell? Das kenne ich auch gut. Also genau.
Das Schöne ist ja, oder andersrum gesagt, eigentlich muss euch ja eh nicht gehen, habt ihr verschiedene Kunden, die verschieden arbeiten. Das Problem ist, ich kann bei mir, auf meiner Seite, muss ich mich viel, weil ich ja integriert bin und nicht sagen kann, das ist eine Kundenbeziehung, bin ich relativ eng in unseren internen Prozessen eingebunden. Jetzt denkt man, oh, die sind ja alle super. Nee, so eine Gamesload organisiert sich komplett anders als eine Musicload und die wiederum anders als eine T-Online, die per se gleich wiederum in 16 Subportale verfällt, die wiederum alle anders arbeiten. Und mein Problem immer, ich bräuchte so ein bisschen, ich müsste meine Übergabepunkte sozusagen, meine menschlichen APIs oder sowas so sauber definieren können, dass ich danach bei mir intern arbeiten kann. Und das Ganze ist allerdings, da wir alle anderthalb Jahre, zwei Jahre Reorga machen, auch in einem ständigen Fluss des Chaoses gefangen. Und ich habe da noch keine Lösung für gefunden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der größte Versagen meines Lebens. Ich habe es noch nicht sauber in den Griff bekommen, dass ich damit zufrieden wäre.
Ich kenne niemanden, der es ist.
Dann bin ich ja beruhigt. Gut, aber kommen wir zu den richtig wirklichen Themen, und zwar Qualitätscontent, Content-Strategie, Content-Bewirtschaftung, das ist ein super geiles Wort. Ich glaube, Ludwig, kam das von mir?
Ich weiß nicht.
Aber ich glaub, bestimmt.
Ja, geil. Genau. Und Erik, du fängst gleich an mit dem Thema, was ist denn nun Qualitätscontent? Ich denke mir, eine Frage, die man wirklich mal sauber erstmal durchdeklinieren sollte, bevor wir nämlich weiterreden, weil ganz doof ist, wenn man vorher keine Begriffsklärung gemacht hat.
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist ja mittlerweile also im Vorgespräch habe ich das gesagt, ist ja auf Konferenzen so ein ganz übliches Ding, dass der Redner von der Bühne geht und sagt, und am besten macht ihr einfach echten Qualitätscontent, weil dann jetzt kann man einsetzen, entweder Links oder Traffic oder Umsatz oder Conversion oder irgendwas, das kommt dann von alleine. Also das hört man relativ häufig. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass auf den Konferenzen dann die Panels, auf denen über Qualitätscontent gesprochen wird, dann doch eher bisschen eher leerer sind oder auch schon in den kleineren Räumen stattfinden. Das ist jetzt gar keine Eitelkeit, die ich da irgendwie rausbringen möchte, aber ich denke halt einfach, dass sich die meisten im SEO-Bereich damit zufrieden geben, zu sagen, Qualitätscontent ist, wenn 5 Sterne dran kleben. Ja, also wenn ich jetzt praktisch den teuersten gebucht habe, den es gibt, also bei einem der großen, also Textbroker oder Content.de, die machen ja auch wirklich einen guten Job. Also wenn ich für diese Kategorie-Seiten Text brauche und den kann man da reintun, ich denke, ich brauche irgendwie vielleicht 200 Wörter oder so oder 300 Wörter, je nachdem, wie üppig ich da hergehen will, dann bestelle ich das halt, zahle 7 € dafür und dann ist es auch super. Also das passt auch, finde ich gar nicht mehr so schlecht, da wollen wir auch gar nicht in diesen Markt rein. Aber ich denke einfach, dass Qualitätscontent doch ein bisschen was anderes ist und Qualität kann man nicht einfach definieren, indem man sagt, da hängen 5 Sterne dran oder der war jetzt besonders teuer oder so, sondern es sind einfach so ein paar Sachen, die ich mir mal notiert habe, die da vielleicht eine Rolle spielen. Das allererste ist eigentlich, dass ein Content bitte fehlerfrei sein sollte. Das hört sich immer so blöd an, aber ich bin auch einer, der immer wahnsinnig gerne Fehler reinarbeitet und dann Groß- und Kleinschreibung funktioniert manchmal auch nicht auf der Tastatur. Und das ist einfach wirklich gegenüber dem User so eine Aussage, du bist mir so egal, ich kann nicht mal Korrektur lesen. Und das ist mal die erste Basis von Qualität, denke ich. Dann die Wahrheit, die drinne steckt, die kann man zwar nicht immer irgendwie erkennen, also ob wirklich alles wahr ist, aber ich denke, ganz journalistisch gesehen gehört halt einfach in den Inhalt nur das rein, was auch wirklich wahr ist und was ich auch recherchiert habe. Ich habe vorhin noch mal in einem unserer Schreibseminare eine Lektion umgeschrieben. Da ging es um die Recherche und dann habe ich noch mal dazu geschrieben, es gibt so ein Faktor. Ich muss, wenn ich einen Text schreibe, der nachher auch wirklich gelesen wird, muss ich sicherstellen, dass da zumindest eine Information drin ist, die der Leser vorher noch nicht kannte. Hört sich auch banal an, aber nur dann habe ich auch wirklich Qualitätsinhalt, wenn ich durch die Recherche, durch das, was vorher auch schon da ist, es geschafft habe, irgendwas Kluges zu sagen, wonach dann der Leser sagt, ach, das wusste ich jetzt vorher nicht und irgendwie zufriedengestellt wird. Das ist natürlich schwer herzustellen, weil Recherche dauert natürlich irgendwie auch Zeit und das ist auch ein bisschen komplexer. Aber ich sollte mir das dann zumindest mal vornehmen, weil meistens schreibt man ja auch über Themen, in denen man sich ganz gut auskennt und da kann ich zumindest mal irgendwie einen raushauen, der nicht so ganz allgemein ist. Außerdem ist natürlich auch die Qualität des Sprachniveaus und die Leseransprache, die beiden Sachen packe ich jetzt einfach mal zusammen. Und da ist es für mich halt auch so, dass die Qualität gibt es ja gar nicht, sondern es gibt eine Qualität für meine Zielgruppe. Wenn ich jetzt eine wissenschaftliche Zielgruppe, ich kann das gleiche Thema haben und ich spreche eine wissenschaftliche Zielgruppe an oder ich spreche eine Zielgruppe an, die sich gerne einfacher unterhalten möchte, das muss ich doch völlig anders machen. Und für die einen, also für die Wissenschaftler, ist das, was ich für die anderen schreibe, natürlich absoluter Bullshit und andersrum für die auch. Also die Qualität muss ich auch immer in der Richtung definieren, wo meine Zielgruppe sitzt und das ist ganz schön schwierig. Und zuletzt eigentlich kommt dann noch der Punkt Strukturierung des Textes. Also der Text alleine spielt eine, wie ich finde, also wichtige Rolle, aber dann doch fast eine untergeordnete Rolle, weil er wirklich nur tatsächlich im Zusammenspiel mit der Überschrift, mit Zwischenüberschriften, im Vorspann habe ich am Schluss noch ein Fazit. All das gehört doch alles mit rein, um auch wirklich eine Seite zu gestalten. Und da müssen wir ja auch nicht aufhören, also bei den Textgrenzen, sondern wir müssen uns ja auch noch angucken, ist die Seite, die drumherum ist, in irgendeiner Art und Weise glaubhaft, strahlt ein bisschen Seriosität aus. Und aber das führt jetzt beim Texten auch schon zu weit, aber ich denke einfach, dass zu jedem guten Text gehört halt eben auch eine tolle Überschrift und ein vernünftiger Vorspann, damit die Leute wissen, worum es denn nachher auch geht. Und wenn ich dann noch mit den Zwischenüberschriften die Geschichte dort reinspringen kann, was mich eigentlich interessiert, habe ich dem Leser noch Zeit gespart und er ist trotzdem glücklich und zufrieden. Das ist jetzt mal das, was ich definieren würde unter Qualitätscontent. So fernab von den Sternen bei anderen.
Definitiv.
Ging das jetzt zu weit?
Nee, finde ich sehr gut. Mir wird noch eine Kleinigkeit fehlen, wenn man, also was nämlich gerade dann eben über eine externe Einmalbeauftragung oder an anonyme Leute gegebene Sache nicht leisten kann. Wie gesagt, es gibt viele Anwendungsfälle, wo die sehr gut sind und ich arbeite auch mit Textbroker gerne. Und auch mit den anderen auch schon gearbeitet, auch machen alle da, wie gesagt, einen guten Job. Das ist hier kein Bashing, weil es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Was sie allerdings nicht können, die wissen ja nicht, in welchem Kontext ihr Content schlussendlich steht. Also deswegen können sie da natürlich auch nicht drauf eingehen. Was mir immer so ein bisschen fehlt, wenn ich mir standardmäßig bei uns was anschaue oder auch oft bei manch einen anderen, ist, dass sie halt aufhören. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben und dann hört das Ding auf. Und ich bin ja nicht in einer Zeitung, das heißt, der Nutzer blättert nicht einfach weiter, sondern ich muss dann bitte danach irgendwas sagen, was er denn tun soll. Das hätte ich ganz gerne so nach dem Motto, oh, der Artikel hat dir jetzt gefallen, magst du hier mit diskutieren? Also muss ja nicht so platt sein. Oder da drüben haben wir übrigens diese und jene und selbst Sachen bei uns, wo es weitergeht, wo man in den Aspekt tiefer einsteigen kann. Also irgendwie am Ende. Und wenn das nur durch einen definierten Abroller ist, der sich vielleicht semi-automatisch, ist mir egal, aber irgendetwas, was ein Action ausläuft am Ende eines Content-Artikels, sonst bin ich am Ende und sage, super, das bin ich zwar intelligent, war sehr schön. Und wenn das ein Link, dann empfehl mich doch wenigstens, weil das, also was auch immer, für was dieser Content da ist, aber bitte mach irgendetwas am Ende und lass die Menschen nicht einfach am Ende hängen. Und wenn du gar nichts anderes hast, dann mach am Ende bitte nochmal wenigstens ein Breadcrumb hin, dann kann er wenigstens relativ schnell wieder woanders hinhüpfen. Aber der ist sonst oft, bei vielen Seiten ist oft das Ende so ein, so ein Dead End, wenn du Pech hast, hast du danach ein riesengroßes Werbemittel und du siehst erst unten drunter, dass man überhaupt kommentieren kann. Ich meine, ich verstehe wegen Werbeeinnahmen, ist klar, aber dann soll ich sagen, dann kommentier doch mit uns, findest du vielleicht hinter dem Werbemittel oder so, weil es sieht dann gar nicht jeder, dass man kommentieren kann. Also auch das gibt's als bei Design öfters. Und ich bleibe einfach an der Stelle, wird der Nutzer alleine gelassen und er muss jetzt von selber wissen, was er als nächstes zu tun hat. Und das finde ich immer so ein bisschen schade.
Da bin ich schon fragen, was denn die Conversion zum Beispiel wäre und da ein bisschen drauf hinarbeiten. Ja. Das ist auch vielen Redakteuren zum Beispiel gar nicht bewusst, dass das da zum Beispiel seinen Platz haben könnte. Aber Erik, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich kann das auch nur unterstützen. Völlig richtig, also das sagt ihr beide was einfach in diese Liste mit reingehört und das gehört auch wirklich dazu. Und ich lege sogar noch einen oben drauf, nämlich auch für unsere Bouncer, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Es ist ja so, wenn jemand von Google, wir haben ja alle mittlerweile erkannt und auch die Menschen da draußen, dass man Webseiten scrollen kann, ne? Dass man da auch, dass da unten noch was passieren kann. Und ich glaube, sehr viele scrollen dann auch. Und wenn ich jemanden, der durchscrollt und irgendwie beim Überscrollen sieht, ach, das habe ich ja alles schon mal gelesen, wenn ich dem unten noch einen bringe und sage, und da haben wir noch irgendwie eins mehr oder da kannst du jetzt Folgendes machen, dann habe ich vielleicht sogar die Nichtleser noch eingefangen. Also von daher absolute Zustimmung.
Markus.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich geht es ja wie mir, wir machen es bloß nicht so. Zumindest mit dem Ende.
Nein. Ja, also ich finde diese Punkte alle sehr, sehr gut. Valide. Ich sag mal so, wenn ich für meine eigenen Projekte Content besorge, dann sind von den 6 Punkten, glaube ich, keiner erfüllt. Aber ich habe natürlich auch im Job die Erfahrung gemacht, wir haben ja auch eine größere Online-Redaktion. Ich habe da auch schon mal den Vorschlag gemacht, hier, immer tun wir uns mal da schnell Content, bauen da was auf. Und dort, ich will jetzt nicht sagen, stößt man auf taube Ohren, aber dort kommt dann auf jeden Fall Kontra. Und im ersten Augenblick verstehe ich, ja, es ist eh nur bla, aber es ist ja eben nicht nur für Suchmaschinen, sondern auf unserem Portal gibt es halt viele Leser, viele User und da kann man eben nicht so ein 5-Sterne-Content, sage ich jetzt mal, ausrollen. Und ich stelle immer wieder erstaunt fest, dass Texte, die ich lese, wo ich oder wo meine persönliche Einschätzung ist, boah, hört sich alles ganz schick an, saugut geschrieben, gibt es in unserer Online-Redaktion und die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, also wenn man aus dem Text jetzt einen einigermaßen lesbaren Text für unsere Nutzer machen wollen, dann brauchen wir 3-mal so lange, glaube ich, wie der Autor des Textes gebraucht hätte.
Naja gut, was sollen sie sagen? Ne? Da kommt der SEO an und bringt einen Text. Ich meine, die haben ja auch ihre Berufsehre. Also das meine ich ganz im Ernst. Also ich hab wirklich bei den vielen Seminaren, die wir auch mit Journalisten machen, die wir in Redaktion machen, auch bei Volontären, hatte ich immer große Schwierigkeiten, das denen zu erklären, wie man da an die Texte herangeht, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, meine Geschichte auch zu erzählen. Und ich habe, also dass ich auch ausgebildeter Journalist bin, dass ich auch schon für Stern und für alle möglichen geschrieben habe. Und plötzlich haben die mir das alles geglaubt. Also plötzlich sind die dahergekommen und haben gesagt, du hast ja völlig recht, das ist ja natürlich, das muss man so reinmachen. Das ist einfach auch ein ganz emotionaler Faktor, dass sie natürlich nicht sagen können, das wäre jetzt irgendwie super, was du da angebracht hast. Also das darf man da auch nicht ganz vergessen. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Was mir noch keiner erzählen konnte, ist, also es wird gerne auch mal mangels der Mühe, die man sich mit dem Inhalt geben möchte, wird dann halt einfach ein bisschen mehr Text reingemacht. Und so haben wir ja viele Seiten auf den 300 Seiten. Also unten gibt es dann oft so einen Bereich, in dem dann 300 Zeilen Text, 300 Wörter Text drin sind. Mir konnte noch niemand nachweisen, dass, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, es würde mich jetzt mal sehr interessieren, dass lange Texte besser ranken als kurze Texte. Und weil das könnte natürlich dann auch dazu anregen, eher kürzere Texte reinzumachen, aber die dann auch vernünftig. Habt ihr da Erfahrungen bei euren großen Portalen?
Also ich hatte jetzt neulich mal stichprobenartig ein paar Sachen angeschaut und da hatte ich, klar, was halt, was indirekt, weiß nicht, ob es direkt Ranking ist, aber was natürlich eine Riesenrolle spielt, ist A, die Page-Views pro Visit. Die gehen wahnsinnig hoch, wenn du einen langen Artikel hast, weil die Leute halt wirklich sich mit dem Content anscheinend auseinandersetzen, und die Verweildauer. Also die beiden Werte gehen natürlich extrem nach oben, wenn du einen richtig langen Text hast, verglichen mit einem kurzen. Und das natürlich, wenn wir jetzt zurückspringen zum Thema Nutzerverhalten, nicht unbedingt verkehrt, solche Geschichten.
Richtig. Ja. Und genau, und außerdem, wie gesagt, und da kommen wir gleich auch zum nächsten, ist ja das Thema Content. Wofür? Wir müssen jetzt sagen, so einen schönen Abroller mit Weiterführen des Nutzers, dafür hat jetzt so eine Nachrichtenredaktion in der Regel keine Zeit. Also das ist auch per se aber ein Content, wo die Nutzerweiterführung eher mäßig ist, weil die Leute kommen wegen einem aktuellen Ereignis und wollen eigentlich auch gar nicht mehr wissen. Und man ist da froh, wenn man da relativ schnell bleibt bei der Menge an Nachrichten, die am Tag aufrollen. Im Ratgeber, an so einem Ratgeberartikel sitzt so eine Redaktion in der Regel allerdings wesentlich länger. Der wird eher tiefer auch recherchiert. Und da macht es also alle solche Sachen, die wirklich, sagen wir mal, dann jetzt im Sinne eines, und bei einer Redaktion weiß ja, was man mit Qualitätscontent gegenüber, ich kopiere mal kurz mein DPA und mache noch einen Satz dran, meint, also das können die sehr gut unterscheiden, dann haben die Leute auch, dann kann man sagen, dann mach noch die 3 Minuten am Ende, weil dann haben wir am Ende alle mehr von dem Artikel, weil PI-Visit-Ratio geht nach oben und Leute werden weitergeführt. Also da muss man auch, das ist ganz wichtig, wenn man mit Redaktion spricht, dass man die beiden Fälle unterscheidet, weil sonst kriegt man sofort zurück, wenn ich es bei jedem Artikel auch noch machen soll, dann müsste ich ja nochmal 4 Stunden länger im Büro sitzen. Zu Recht.
Ja, deswegen fand ich auch gut, dass Erik darauf hingewiesen hat, dass man wirklich unterscheiden muss, A, wer ist die Zielgruppe, und B, auch so diese Content-Arten unterscheiden. Also rede ich hier von kurzen, schnellen News oder rede ich hier von nutzwertigen Ratgeber oder manche Redakteure sagen auch Service-Stücke dazu. Also das Vokabular ist da sehr unterschiedlich, aber das eine ist halt Ratgeber und nutzwertig, und das andere, da geht es um die Informationsübermittlung in Schnelligkeit und kann auch durchaus kurz sein.
Ja, also das habe ich jetzt auch, einer unserer sehr großen Kunden, der haben wir uns über News unterhalten, und da hatten wir es dann auch von der Anzeigenplatzierung, und ich habe dann gemeint, naja gut, bei News kannst du es ja knicken, also da kannst du ja irgendwie auch kannst du nahezu vergessen, irgendwie, dass da noch Anzeigen geklickt werden. Er hat gesagt, nein, gar nicht. Also gerade bei News, die Leute sind in der Vorwärtsbewegung, die wollen auch schnell weiter und die klicken dann unten noch mit drauf. Ne? Also das ist dann auch wirklich von Portal, und wir haben andere Kunden, bei denen funktioniert das überhaupt nicht. Also das muss man dann wirklich auch von Portal zu Portal teilweise auch nochmal unterscheiden. Und was ich vorhin meinte mit der Frage, also klar, bei redaktionellem Content, der auch gelesen wird, macht es natürlich Sinn, irgendwie mehr auf die Seite drauf zu packen. Und da bin ich auch gar kein Freund irgendwie von so kurzen Häppchen, die dann vielleicht noch über 10 Unterseiten irgendwie weitergeführt werden. Ich meinte jetzt wirklich eher so beim Google-Ranking, also dieser Inhalt, der nicht gelesen wird, also diese Textmasse, die auf Shopping-Seiten drauf gemacht wird, weil da bestellen halt, glaube ich, sehr viele Leute einfach immer standardmäßig 300 Wörter Text, weil sie irgendwo mal gelesen haben, 300 Wörter wäre irgendwie so das Maß, das für SEO wichtig ist. Und ich behaupte, dass man mit 100 Wörtern genauso weit käme. Also Inhalte, die nicht gelesen werden, sondern für einen Robot nur. Ich weiß nicht, habt ihr da...
Ah, okay. Oh, da könnte ich mal die Kollegen fragen, die in dem Bereich unterwegs sind. Bei uns ist es so, im T-Online habe ich ja kein Shopping, und bei den Shop-Portalen, die sind per se eher textbefreit, also so, die lassen erstmal den Text ganz weg, auch gut. Bei den Kategorien. Und wir haben sie dann auf den Produktdetailseiten, und da sind sie per se wieder länger. Also wir haben relativ, viele fanden das einfach hässlich, da konnten wir uns nie durchsetzen, das wurde einfach nie gemacht. Also deswegen haben wir da keine Erfahrung. Wir machen es ein bisschen bei Gamesload, allerdings haben sie es nicht genug Kategorien, um validen Tests zu machen. Also sind dann 20 oder 30 Kategorien, das ist zu wenig, um da valide eine Aussage treffen zu können. Und nee, kann ich dir leider keine validen Zahlen zugeben.
Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben es tatsächlich mal in einem kleineren Rahmen getestet. Ich meine, bei Kunden kannst du ja nicht testen, du musst ja irgendwie eigene Projekte irgendwie hinstellen. Und da haben wir einfach keinen Unterschied festgestellt. Also ja, es hat in vielen Bereichen was geholfen, Text reinzumachen, aber ob da jetzt 100 oder 300 Wörter drin waren, das war es dem egal. Der einzige Effekt, den man da hat, ist, wenn ich 300 Wörter habe, ist die Chance für irgendwelche krude Keyword-Kombinationen, also für irgendwelche neben Keywords, die sind dann noch auszusehen mit drin, aber wenn ich mir vor dem Text erstellen einfach noch ein paar Gedanken drüber mache, was könnten hier vernünftige Neben-Keywords sein, dann kriege ich die auch bei 100 Wörtern rein und brauche ich nicht 300 Wörter dafür. Und habe schon wieder Geld gespart. Geld heißt in dem Fall dann auch Zeit und kann mich dann vielleicht doch ein bisschen mehr um die Gestaltung der Seite kümmern, was dann einfach auch schicker wird und sicherlich der Conversion auch gut tut.
Genau. Nee, muss mich mal intensiver mit beschäftigen, also dass wir da mal an Zahlen rankommen. Ich muss dann die Kollegen von Suchendebene, weil sie so ganz große Portale haben, die machen eine ganze Menge mit verschiedenen Textmengen mal Fragen, aber muss ich mir mal aufschreiben. Wenn ich was habe, sage ich dazu mal was.
Oh ja. Ich höre dann zu.
Sehr gut, sehr gut. Dann hast du das Thema Content. Sollte doch immer die Frage starten, Content wofür?
Ja,
was wir ja gerade hatten, Newsportal-Ratgeber. Du hast aber noch viel mehr Themen dazu aufgeschrieben.
Ja, ich habe da so eine kleine, ich habe es auch mal in dem Post zusammengefasst, so eine kleine Kategorisierung von Keywords. Also was wir halt machen, wenn wir bei einem großen Portal da unterwegs sind, dann kannst du ja nicht die Keywords über, also ich meine, wo soll ich da reingucken? Ich meine, ich kann mir Sichtbarkeit angucken, ich kann mir auch einzelne Keywords angucken, aber irgendwo muss es ja noch was dazwischen geben. Deswegen sind wir da gerne auch dabei, den Inhalt zu kategorisieren und zwar nach Keywords. Dann kann man das auch fein in die Tools eingeben, also in die Search Metrics Suite zum Beispiel eingeben und kann dann letztendlich relativ schnell auch sehen, was sich in der letzten Woche wirklich getan hat. Also ob mir zum Beispiel, und das ist mal die erste Kategorie, die da einfach wichtig ist, ob im Longtail, Midtail oder im Shorttail ich da runtergebrochen bin. Also das ist sowas, da brauche ich auch eine andere Optimierung, wenn ich jetzt ein Shorttail optimiere, also die großen Keywords, die auf der Homepage sind oder auf Kategorieseiten zu finden sind oder ob ich im Longtail optimiert. Ich meine, das sind einfach andere, das wissen wir alle, das sind einfach andere Arten, mit denen ich da umgehe und es ist natürlich auch eine ganz wichtige Angelegenheit, wie bin ich jetzt, also wenn ich jetzt einen Absturz habe, bin ich jetzt mit den Longtail-Keywords runtergekracht, mit den Shorttail-Keywords oder was ist eigentlich passiert? So, das ist mal die erste Kategorisierung, die wir da vornehmen. Dann ist eine andere, ihr habt sicherlich alle ausführlich diese Guidelines, die Google mal vor ein paar Monaten verloren hat, für Rater gelesen. Das war ja auch so eine blöde Geschichte. Ich habe tatsächlich gearbeitet, also hat mein Twitter aus und hab dann wieder eingeschaltet, hab dann gesehen, ach komm, ich glaube, wer war es denn? Julian Seokratie oder sowas hat irgendwie Bild, er habe was auf der Straße gefunden und das sind die Guidelines gewesen. Mhm. Und nach zwei Stunden habe ich versucht, diese Guidelines mir zu besorgen und das war echt schwierig. Google hat da wirklich saubere Arbeit geleistet und hat aus den Suchergebnissen also das wirklich rausgeschmissen. Und du hattest wirklich große Schwierigkeiten, die zu bekommen. Natürlich gibt es dann Twitter und mir wurde es zugeschickt. Das war dann nicht so arg komplex, aber das war schon interessant, wie schnell und sauber der Google bei der Geschichtsfälschung da arbeiten kann. Aber was mir da drinnen sehr gut gefallen hat, war die Unterscheidung, die wir früher als Transactional Keywords, Informational Keywords und Navigational Keywords gekannt hatten. Also es gibt einfach Keywords, da möchte ich etwas tun, also zum Beispiel Badehose kaufen. Das ist irgendwie klar. Ich meine, ich möchte irgendwas tun. Ich sitze mit einem Geldbeutel auf dem Schreibtisch da und möchte irgendwas tun. Das sind dann auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte gerne, ein Haus kaufen, Urlaub buchen oder so. Diese Keywords benötigen eine komplett andere Optimierung. Eigentlich eine komplett, aber eine leicht andere Optimierung. Und auch sind auch andere Keywords als die rein informational Keywords, die ja sich die Frage stellen, was macht eigentlich Guido Westerwelle momentan oder wie alt ist irgendjemand?
Wie hoch ist die Zugspitze?
Genau, wie hoch ist die Zugspitze oder was macht eigentlich die, genau, also solche Sachen. Also reine Informationsthemen, die haben andere Suchergebnisse, die haben eine andere Art zu optimieren und da muss ich natürlich auch anders hergehen. Und deswegen kategorisiere ich das auch, soweit ich es natürlich sehen kann. Und dann gibt es noch die Go-Keywords, das sind die Navigational-Keywords. Also jemand möchte einen Download machen, möchte ein Game downloaden, dann gibt er halt ein Game downloaden ist jetzt blöd, aber der möchte gerne, der hat ein kaputtes iPhone und gibt dann einen Apple-Support. Also der möchte jetzt nicht sich ein neues Handy kaufen, der weiß ganz genau, wo er hin will, nur er kann es noch nicht so richtig eingeben und ihr werdet wahrscheinlich bei euren großen Portalen auch 20-30% Markentraffic haben, nennen wir das, also wo halt die Besucher den Telekom oder 1&1 oder web.de oder so eingeben. Und das ist dieser Go-Traffic und die Begriffe gefallen mir sehr gut und die gehören natürlich kategorisiert. Ne? Und ich muss da auch anders, ich muss da andere Inhalte drauf machen. Also jemand, der die Motivation hat, etwas zu kaufen, etwas zu tun, dem muss ich was anderes, dem kann ich nicht schöne Bilder von der Zugspitze bieten, wenn er da einen Skikurs buchen möchte, sich aber dafür interessiert, wie hoch die Zugspitze ist, dann brauche ich ihm auch nicht, dann wird die Conversion nicht klappen, dass ich ihm dann Urlaub drauf verkaufe.
Genau, und bei den ganzen Go-Keywords sollte es eigentlich der Regelfall sein, dass man dafür nicht viel tun muss, weil wenn der Apple-Support nicht mehr zu Apple-Support rankt oder eBay.de ja immer nicht mehr zu eBay.de rankt, dann läuft ja grundsätzlich was falsch. Und da muss man sich, glaube ich, über die Do- und die No-Keywords keine Sorgen mehr machen.
Ja. Und da natürlich die Frage an euch, zu wem kommst du, wenn du nach Hund M suchst?
Was nach? Was?
Nach
was?
Nach Hund M.
Hund M.
Das habe ich nämlich immer bei mir in meinen Suchanfragen ziemlich weit rumgehabt und dachte, what the fuck ist denn dieser Hund M? H und M.
Das ist cool.
Oder Zunder, habe ich mich auch öfter gefragt.
Genau. Zunder war das gleiche, C und A, ja.
Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, also da, es ist auch relativ wertfrei oder wertlos, wenn ich anfange, auf Navigational Keywords zu optimieren, um irgendwie Traffic abzugreifen. Ich meine, das ist dann irgendwie auch so ein SEO-Trick, ne, dass man irgendwie hergeht und sagt, Mensch, ich kann auch auf Vertipper optimieren. Das ist halt die Frage, was verkaufe ich den Leuten? Also jemand gibt Apple Support ein und ich habe jetzt eine tolle Keyword-Domain, die jetzt irgendwie Apple mit AMP geschrieben wird und Support irgendwie auch mit AMP. Und da kommen jetzt ganz viele Leute hin, die zum Apple Support wollen, aber was mache ich mit denen? Nichts.
Relativ einfach. Aber Apple Support ist doof, die geben wahrscheinlich kein Geld ein. Aber das Einzige, was du sonst machst, ist einfach gucken, kommen die Leute, die Webseite aufrufen, über Google mit dem Query, die dieser blöde Vertipper ist, und schick sie mit deinem Affiliate-Link direkt weiter. Das Ganze zu dir.
Ja, klar. Aber so böse Sachen machen wir nicht.
Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist recht.
Nein. Also Nein. Wir vier auf jeden Fall nicht, oder?
Nein. Nein. Wieso denn nicht?
aber ansonsten hast du recht, also das ist jetzt auch das größte Problem bei den ganzen Tools, die halt solchen Traffic-Forecast machen, vor allem wenn sie nicht aus dem Sprachraum kommen, aus dem man selber ist, dass sie einfach dann die gängigen Marken nicht kennen und dann sagen sie, kannst du ja mal gucken, so, wenn du hier, du bist auf 8 zu Facebook, die Position ist 2 Millionen Klicks wert, natürlich ist sie gar nicht, also das ist natürlich null, also was soll auch sonst kommen? Und da ist natürlich, ich habe das ja auf dem SEO-Day lang und breit erzählt, habe ich ein paar Daten von uns mitgebracht, auch mit Audi oder so etwas. Ey, da kriegst du halt, kannst keine wenden, zu viel Spaß. Also bleibt halt bloß nicht viel übrig.
Ja, genau. Das ist ein Chartrum. Ja, das nächste ist dann Aktualität. Also ich denke, dass man sich auch da, also wir haben viel mit Nachrichtenportalen zu tun und da müssen natürlich schnelle, also Freshness-Keywords, die gehören halt einfach mit News versorgt und dann gibt es Ratgeberthemen, da brauche ich keine News zu machen, das bringt irgendwie nichts. Da weiß Google vor allem nach dem Freshness-Update schon relativ genau, brauche ich da neue Inhalte oder brauche ich da nicht neue Inhalte? Also du hast ja vorhin so schön auch ausgeführt, was Relevanz ist, da gehört ja auch Aktualität dazu. Und also nicht bei allen, aber bei vielen. Und wenn ich beides hinkriege, so wie Wikipedia, also die jetzt sowohl haltbare Inhalte drin haben, aber auch die sind ja auch hochaktuell, dann ist es super. Aber ich kann natürlich bei der Content-Bewirtschaftung, dieses Wort, ich habe es nicht geprägt, sollte ich mir natürlich darüber Gedanken machen, wo brauche ich eine Aktualität und wo brauche ich keine. Da wird mir Google dann schon auch folgen. Also wenn jetzt jemand nach CC sucht, ne, also irgendwie so, dann ist gerade kein aktueller Film rausgekommen und es hat irgendwas mit König Leopold oder so zu tun, dann brauche ich da nicht jede Woche eine News zu schreiben oder mich irgendwie zu verbiegen. Aber bei anderen Themen, ja, da muss ich halt einfach jede Woche was machen, damit ich weiterhin in den SERPs drinne bleibt. Ne?
Das stimmt. Oder halt klassischerweise, ich meine, passt da rein so im weitesten Sinne, Jahreszahlen. Ich liebe Jahreszahlen, das ist so geil. Also ich meine, sowas wie Steuererklärung 2011. Ja. Leute suchen kaum Steuer, also 2011, weil die wissen, wenn ich es nur, dann kriege ich halt die alten. Ich brauche aber die Regeln von diesem Jahr, die ändern sich ja jedes Jahr. Irgendetwas, Wohngeld 20, das sind alles so Sachen, die haben in dem Jahr saugeiles Suchvolumen, viel meistens sogar mehr als das Wort alleine oder so, weil sonst hänge ich halt bei den falschen. Ja. Also bei veralteten Informationen, mit denen wir nicht helfen. Also das ist per se ein schönes Thema, was aber auch sehr spaßig ist, ist dieses Freshness halt natürlich auch wandert. Also ich meine, ist, wenn die, je nach Nachrichtenlage, das ist sehr spaßig, wenn man sich mit Leuten unterhält, die auf ein Keyword optimieren, was eigentlich klassisch conversional ist, also richtig mit Abschluss, hart oder etc. und sagen, huch, meine ganze Seite ist auf einmal durcheinander. Dann ist irgendeine Nachrichten passiert, die in dem Themenbereich passiert ist und auf einmal geht Google da mit Freshness rein, weil sie merkt, da kommen Suchanlagen, die jetzt eigentlich mehr nachrichtenorientiert sind und sortiert mal um und nach zwei Wochen ist der ganze Spruch wieder vorbei und ist alles so, wie es vorher war, weil dann die Nachrichtenlage rum ist. Also das ist auch mal sehr schön zu sehen teilweise.
Ja, ja, und dann hat man nämlich genau in dem Moment, wo richtig was los war, hat man den Traffic nicht mitgenommen, aber hat dann den Teil mitgenommen, wo einfach dann doch kein Traffic ist, ne? Also wenn man da nicht aktuell war in der Zeit.
Genau. Oder aber es ist auch egal, weil man ja im was verkaufen wollte. Also zum Beispiel irgendwie,
stimmt,
genau, also das heißt, der Traffic, der dann wissen wollte, was irgendjemand macht in dem Bereich, für mich gar nicht werthaltig war. Ist natürlich ein schwerer Chef zu erklären, den interessiert es natürlich nicht.
Nee, aber es sollte einen selber irgendwie, also wir arbeiten halt sehr stark mit diesen Kategorisierungen, dass wir halt immer verschiedene, in jeder Kategorie so viele Keywords haben, dass wir gerade noch irgendwie sagen können, okay, die Aussage ist dann noch, hat irgendeinen Wert, wenn ich jetzt sage, die sind alle runtergerauscht. Und dann kann ich relativ gut sagen, bin ich jetzt gerade bei den aktuellen Sachen runtergekackt oder habe ich Probleme mit den Ratgeberbeiträgen? Das Gleiche kann man dann noch weiterspielen. Also ich habe dann noch ein paar andere Punkte aufgeschrieben. Das gibt auch einen Beitrag dazu, den kann ich dir vielleicht nachher nochmal geben. Super. Das Umfeld ist natürlich wichtig. Also klar, wenn ich auf Images optimiere, wäre es gut, wenn ich Bilder drauf habe. Also wenn ich jetzt auf Images, aber wenn ich jetzt auf Inhalte optimiere, die etwas mit Bildern zu tun haben, also die eigentlich generell eher auch grafisch sind, ja, dann wäre es halt auch dann gut, auch wenn ich für einen natürlichen Index optimiere, wenn da Bilder mit drin sind. Klar, ich meine, das sind all solche Sachen auch mit Places. Bei Places schreibe ich halt einfach auf jede Seite auch hin, wo ich bin. Das vergessen viele, ne? Also der Heilpraktiker ums Eck, der halt eine super Seite hat, aber nicht draufschreibt, wo er ist, meint, der wird dann halt wirklich nicht gefunden. Wie auch. Und solche Sachen, dann gibt es natürlich, und dann gibt es noch diese Kategorie des Wettbewerbs, also Kredite ohne Schufa ist halt dann doch ein bisschen anders zu optimieren und deswegen auch anders zu betrachten als Wälzfräsmaschinen. Ich verwende den Begriff immer ganz gerne, weil ich glaube, danach sucht echt keiner. Und es ist ein sehr, sehr, ich sag mal, haltbares Thema. Und auch die Kategorien versuchen wir dann noch mitzumachen. Und tatsächlich brauche ich halt, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man so eine Liste hat, wo dann die Keywords entsprechend auch kategorisiert sind und man guckt die sich eine Weile an, also länger als jetzt vielleicht eine halbe Minute, dann kommt man sehr schnell drauf, was ich für welchen Bereich eigentlich an Inhalten machen muss. Und dann brauche ich nicht mehr darüber nachdenken, ich muss jetzt für alles 300 Wörter und das knalle ich dann auf alle Seiten drauf, sondern dann sage ich, ah, hier mache ich ein bisschen mehr Inhalt, da mache ich es ein bisschen aktueller. Und dann habe ich hier noch, und so gehe ich letztendlich im Idealfall dann auch eine Seite ran und kann sie dann trotzdem noch bewirtschaften, obwohl ich vernünftige Inhalte drauf habe. Weil ich brauche in der Summe weniger.
Ich bin jetzt im Moment gerade kurz abgelenkt gewesen und geplättet. Bei Wälzfräsmaschine kommen wirklich eine Bilderbox und eine Videobox. Ich bin echt platt.
Ja, ich war da in letzter Zeit ein paar Mal drauf. Vielleicht liegt es da dran.
Cool. Suchen aber monatlich immerhin 170 Leute.
Ja. Ja, das siehst du mal. So sieht es also auch aus, ne?
Gleich mal eine Domain registrieren und hoffen, dass man dafür ein schönes Partnerprogramm findet.
Da ja, kannst du lange suchen. Ah. Krass, okay.
Mhm. Als Domain hast du da schön viele AEs dann da drin.
Nee, nicht mal Umlaut. Nee, also wenn schon Umlaut da rein, richtig.
Punkt Info am Schluss dann, ne? Dann ist alles genau. Super, genau.
Okay.
Genau, also ich denke, das ist halt einfach so zum Abschluss jetzt noch ganz kurz, ist halt einfach so der Gedanke, dass wir halt, also ich empfehle schon, dass man sich wirklich nochmal Gedanken darüber macht, warum suchen das die Leute, bevor ich jetzt anfange, Inhalte massenhaft zu produzieren, weil ich kann mir einfach Zeit und Ressourcen sparen und das ist ja das, worum es eigentlich häufig auch geht.
Das stimmt.
So, wollen wir nochmal kurz über die KPI sprechen? Also Erik, aus deiner Sicht?
Naja, also bei KPIs ist es halt so, kommt auch immer ganz arg mit darauf an, um welches Portal es sich handelt. Ne? Also es gibt halt, ich habe da auch so eine kleine Seminartheorie entwickelt. Es gibt drei Gründe, um eine Webseite zu machen. Also der eine Grund ist, dass ich was mit der Conversion zu tun haben möchte. Also ich verkaufe irgendwas über die Webseite. Der andere Grund ist, ich möchte gerne Reichweite erzeugen. Dann habe ich wahrscheinlich Werbung drauf. Und der dritte Grund ist, dass ich meine Marke stärken möchte. Und dann ist es eigentlich egal, also dann ist nicht egal, wie viele Leute drauf kommen, aber das ist nochmal ein anderes Ziel, das ich verfolge. Und natürlich ist bei jeder Webseite ist es eine Mischung von diesen drei Punkten. Aber je nachdem, welches Ziel ich halt verfolge, desto andere KPIs muss ich dann auch verwenden. Aber jetzt für den Content, ob der Content wirklich gut funktioniert, na klar, ich meine, die Punkte haben wir ganz, ganz häufig jetzt gerade schon genannt. Das sind halt Verweildauer, Bounce Rate. Ich denke aber auch, dass zum Beispiel Newsletter-Abonnenten, ich finde, der Newsletter ist ein völlig unterschätztes Marketing-Tool mittlerweile. Auch die Abonnenten da, die sind einfach, die können eine gute KPI sein. Oder natürlich auch die Abschlüsse in Jobs. Ich meine auch wenn meine Conversion steigt, kann es auch am Content liegen und dementsprechend muss ich die halt dann so definieren, wie es halt geht.
Genau. Das ich finde sowieso Newsletter-Abonnenten, E-Mail-Abonnenten, RSS, whatever, also Retention ist überhaupt ein Riesenthema. Also ich meine, ich möchte ja nicht ständig nonstop den gleichen Mensch immer und immer wieder gewinnen. Kann man tun, freut sich. Ist halt nicht unbedingt der einfachste Weg im Leben.
Ja, genau. RSS-Feed-Abonnenten, genau, das ist ja auch noch ganz wichtig. Genau. Das sind jetzt mal so die Punkte, die ich jetzt da auch reingemacht habe und das mit dem Thema Bewirtschaftung, das müssen wir irgendwie nochmal klären, wer das reingebracht hat.
Ich habe das, glaube ich, da reingeknuddelt. Als Wort, aber genau, aber wir haben es unten auch nochmal drin stehen, weil mir ist jetzt noch einen ganzen Stapel, wir sind noch ungefähr noch 15 Seiten vor uns, für alle, die denken, sie können jetzt ausmachen, ihr habt gelitten, weil es kommt noch mal ungefähr so viel vom Ludwig, was du hier reingeschrieben hast alles, aber nichtsdestotrotz, die ganze KPI-Thematik ist schon wichtig. Wie stehst du zu solchen KPIs, über wie viele Keywords bekommt man überhaupt Traffic, also unabhängig davon, wie viel man in der Menge bekommt, sondern kann man so seine Keyword-Wolke ausdehnen? Und über wie viel Content, über wie viel Seiten bekomme ich überhaupt Inhalt? Also wenn ich so 500 Millionen Seiten im Index habe, aber kriege halt nur über zwei Inhalt, dann sind die vielleicht weniger gut oder so. Also was hältst du von solchen aggregierten KPIs?
Wunderbar, haben wir auch tatsächlich ähnlich im Einsatz bei einem, ja, jetzt sage ich auch wieder Projekt, blöderweise. Ja, klar, also wenn ich...
Hört ihr eigentlich auch ein Kind schreien oder
nicht? Das ist mein. Das ist Sören, der erzählt euch da was Schönes. Er war auch vorhin da, hat euch mal kurz zugehört. Der wollte mal kurz meinen, also Erik, der hat ja eine Zeit lang gelaufen, hat dann gesagt, oh, spricht.
Ah, der soll auch mal was sprechen hier.
Ja, der schreit da hinten rum und freut sich und hüpft. Macht sehr viel Spaß. Genau.
Sehr schön, sehr schön.
Ach, Gott sei Dank hört ihr es auch.
Genau. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
KPIs, wie viele Keywords bringen wir überhaupt Traffic?
Achso, genau. Das ist halt die Frage, was ich am Anfang des Projektes feststelle, wo die Probleme liegen oder wo die Ziele sind. Ne? Also wenn ich jetzt feststelle, ich habe da eine Seite, die eigentlich so ganz okay aussieht, aber ich habe letztendlich einen Bereich, der super funktioniert. Wir hatten damals bei Chip das Problem zum Beispiel, dass wir super Traffic über Downloads gemacht haben, also richtig, richtig genialen Traffic über Downloads, aber im Testbereich hatten wir einfach zu wenig und da hat uns dann sowohl die Anzeigenabteilung wie auch die Vertriebsabteilung, also die für Conversion zuständig war, gesagt, Mensch, mach doch mal weniger im Download, dafür mehr da, wo es sich auch lohnt. Und klar, ich meine, und dann plötzlich wird sowas dann auch zu einer KPI, wo du halt sagst, da müssen wir besser werden. Also von daher ist es halt, klar, muss passen.
Das stimmt. Cool. Ludwig, du hast jetzt eben ein paar Sachen, und zwar lustigerweise aus deinem Artikel raus, aus der Website Boosting, Seite 49 bis zur Rest der Seite der Zeitung, über Titel Trinity, also wie die gute Dame da bei Matrix.
Ja, die Title Trinity, also ich glaube, das können wir auch kurz und knackig machen, das ist ja an sich relativ einfach zu erschließen, setzt sich zusammen aus dieser Conversion Trinity von Brian Eisenberg. Geht sich um Relevanz, Mehrwert und Call to Action. Und was ich gemacht habe, ich habe das einfach mal auf die Snippet-Gestaltung angewendet letztendlich, weil wenn man das einfach mal sich vor Augen führt, wirkt es sehr einfach, aber es wird einfach auch oft übersehen und nicht gemacht, dass man halt einfach dem Leser in der SERP schon richtig abholt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil vom Qualitätscontent, der manchmal dann auch vergessen wird, wie sieht denn zum Beispiel dann mein Artikel in der SERP aus, nämlich der Titel plus die Description, dass man halt einfach schaut, die Relevanz stelle ich her, indem ich klar mache, worum geht's hier, klar, auch ein Keyword gehört dazu, also welches Thema, Value, also was bietet dir der Artikel, welches Problem löst er, welchen Mehrwert bietet er dir, wofür ist er nützlich und Call to Action so als letzter Schubs, was kannst du machen, wenn du diesen Artikel gelesen hast oder wobei hilft dir dieser Artikel, also so eine Aktion reinbringen. Und bei Nachrichten funktioniert das ja auch sehr gut, indem man halt auch anteasert, das heißt, ich mache einen kleinen Spannungsbogen auf, ich mache klar, worum es geht, was ich davon habe, wenn ich diesen Artikel lese, aber ich schreibe zum Beispiel rein, Bayern deklassiert Schalke, aber ich schreibe vielleicht nicht das Ergebnis in Zahlen rein, also die Toranzahl zum Beispiel. Solche kleinen Tricks funktionieren da sehr gut für eine gute Klickrate letztendlich in der SERP. Und ich denke, das ist ein Schlüsselmoment, wenn man auch von gutem Content redet. Und dazu habe ich einfach mal ein paar Links gesammelt. Da wurde auch im letzten Jahr viel dazu geschrieben. Kleine Linksammlung, wenn ihr wollt, könnt ihr die ja in Shownotes übernehmen.
Mhm, unbedingt.
Auch von dem Stefan Plöchinger, ist der Chefredakteur von der Süddeutschen.de, einen wirklich sehr, sehr guten Text, wie das Blattmachen online funktioniert. Der ist sehr, sehr lang, hat er auf seinem, ist eigentlich auch ein Kapitel für ein Buchprojekt wohl. Das geht wirklich auch nochmal um die ganze Themenmischung, wie setzt sich was zusammen, wie mache ich die ganze Seite relevant für den Nutzer, auch so ein Nachrichtenportal, und geht auch ganz kurz auf SEO ein. Und das finde ich auch mal spannend, sowas von einem Chefredakteur von einem der größten deutschen Nachrichtenportale zu lesen, weil oft ist es ja so ein kleines Spannungsfeld zwischen Redaktion und SEO.
Vielleicht an der Stelle der kleine Hinweis, Blatt machen im Sinne von, wie ich mache ein Blatt, nicht ich mache einen Platt-Tum. Nein, Hund. Also ja. Muss man nur, dass klar ist. Also.
Ja, also Blatt machen nicht im Sinne von aus der SERP schießen, sondern Blatt machen, ich mache ein Blatt, genau. Genau, einfach noch weitere Links dazu, von SEO United gibt es einen sehr schönen. Dann vom Philipp nochmal einen schönen, positiv denken, also wie auch im Kontext von Social Media, was das für die Title heißt, nämlich zum Beispiel auch like-fähig texten, also ich kann natürlich auch, es ist, je nachdem wie was geschrieben ist, habe ich Lust auf gefällt mir zu klicken oder nicht, und das kann man schön zuspitzen, und da hilft natürlich auch, wenn man Sachen extrem positiv dreht oder extrem zuspitzt, da greifen einfach andere Mechanismen. Sollte man vielleicht nicht ganz ignorieren, weil auch Facebook natürlich auch ein ganz netter Traffic-Kanal sein kann. Dann gibt es da die ultimative Linksammlung dazu beim Copyblocker, also How to Write Magnetic Headlines. Ist sehr umfassend, ist glaube ich so die Referenz dazu auch, Klassiker. T3N hat dazu auch was Schönes gemacht, und beim Erik gibt es dazu auch noch im Teil 5 vom SEO-Check zum Thema Content auch nochmal, finde ich, sehr praktische Hinweise. Und dazu noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, das wird auch ein Teil der SMX-Session sein dieses Jahr, zusammen mit der Julia Böhnisch, auch von der Süddeutschen, die ist dort stellvertretende Chefredakteurin. Da drehen wir mal den Spieß um und fragen, was Redakteure denn den SEOs beibringen können oder beziehungsweise SEOs von Redakteuren lernen können, um da ja aus dem Content wirklich das Beste draus zu machen und eben halt auch, wie es Erik vorhin schön gemacht hat, diesen leicht schwammigen Begriff Qualitätscontent mal ein bisschen mit soliden Grundlagen zu füttern, sodass der nicht immer so hohl im Raum steht. Ich glaube, dieses Content is King kann ja auch langsam keiner mehr hören. Was man braucht, sind letztendlich wirklich Best Practices und Sachen, die man einfach, wenn der Redakteur da sitzt und es um den Text geht, die da wirklich praktisch anwendbar sind.
Exakt. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Was SEOs von Redakteuren lernen können. Ich glaube, über die Frage haben bisher noch die wenigsten nachgedacht.
Ja, wir sind da auch ein bisschen. Ich komme ja auch aus der Journalismus-Ecke. Das hat Jens ja auch mit Bedacht mich ins SEO-Team geholt. Weil, wenn ich dann halt zur Redaktion gehe, das wird auch ganz anders wahrgenommen als jemand, der wirklich nur zum Beispiel aus dem SEO-Kontext kommt. Mhm. Das hat der Erik vorhin ja auch schon kurz angeschnitten. Das macht einen riesen Unterschied. Auch man braucht einen Redakteur auch nicht kommen mit, ich möchte gerne, dass wir die Bounce Rate senken. Im Redakteur muss man eher sagen, guck mal hier, so können wir mehr Leser gewinnen für deinen Artikel. Also da muss man auch gucken, da sprechen wir auch schon teilweise unterschiedliche Sprache.
Mhm. Okay, spannend.
Und wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema oder das Wort Content-Bewirtschaftung angeschnitten. Dazu fand ich einfach diesen Chart, den ich da reinkopiert habe, sehr schön von Search Engine Land. Der stammt zwar aus einem Link-Building-Post, da geht es darum, wie ich meinen Chefs Angst mache, sodass sie verstehen, wozu Link-Building gut ist. Aber der zeigt einfach wunderbar, wie man Content auch in großen Mengen effektiv bewirtschaftet, indem man halt auch, hier ist es so ein Flächendiagramm letztendlich, mal auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie viel Content habe ich denn, was feede ich denn zum Beispiel in meine Sitemaps rein und was davon rankt überhaupt und was davon generiert überhaupt Traffic. Und oder beziehungsweise mit rankt meine ich, was wird überhaupt indexiert. Mhm. Und dann kann man eigentlich auch mal sehen, wie sich das ja in größeren Maßstäben, gerade wenn man halt auch wirklich große Seiten managt, entwickelt. Und dementsprechend auch schauen, dass man die Plattform als Ganzes vielleicht voranbringt. Und oder auch wie viel totes Kapital da vielleicht rumliegt. Also Content, der vielleicht teuer erstellt wurde, aber überhaupt nichts abwirft. Also in Form von Lesern und Besuchern auf der Seite. Fand ich nur wirklich eine spannende Darstellung, auch wirklich für eine strategische Betrachtung von Content auch in größeren Mengen. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Super geiles Chart auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema auch der kompletten SEO-Strategie. Wenn man eben tausende Seiten halt im Index hat, dann sollte man auch schauen, eben halt über wie viele der Seiten kommen denn eigentlich ja schon also Leute über Google. Wenn ich 10.000 Seiten im Index habe und aber über 48 kommt nur Traffic von Google, dann mache ich was falsch.
Genau, sehe ich auch so. Was mir auch oft aufgefallen ist, gerade in Zusammenarbeit mit Redaktionen, ist, dass sie halt auch den Wert von altem Content überhaupt nicht sehen. Mhm. Also, und es ist auch oft das, wie die Technik das sieht. Ja, die möchten es am liebsten löschen, weil das macht die Datenbank im CMS voll. Und sie sehen den Wert nicht. Die sehen weder den Wert, dass es ja teuer erstellt wurde und ja Fläche ist und die ganze Seite stärkt. Das ist uns allen klar. Wird aber oft so nicht gesehen oder außerhalb vom SEO-Team nicht so gesehen.
Das kann ich nur bestätigen, ja.
Da muss man gucken, dass da nicht der alte Content auf einmal gelöscht wird oder so, weil weil das System sonst voll wird.
Jetzt ist halt 2011 vorbei.
Genau, da können wir die Artikel von 2011 ja löschen.
Genau.
Ja, das war ja einer der Punkte, die wir bei Chip so richtig schön falsch gemacht haben. Da haben wir uns gar nicht wir, sondern das war dann wirklich ausdrücklicher Wunsch der Redaktion. Die haben gesagt, wir sagen, was bei den Handys und bei den Modems und bei den ganzen Sachen irgendwie auch aktuell und hip ist. Der alte Content bleibt drinne, aber wir verlinken den nicht mehr. Also wir machen unten keine Paginage, da kommt man nicht mehr aus Versehen hin, sondern die Leute können es ja in der Suche bei uns in der internen Suche finden. Und damit hatten wir halt einfach mal, 98% der Inhalte abgehängt. Und das Ergebnis war ungut.
Ja, bei uns hatte früher 2005 haben wir irgendwann mal gerade gesagt, der Artikel ist gelöscht. Ich so, warum? Ich krieg den hier noch. Jetzt kann ja gar nicht sein, der ist gelöscht. Ich so, du, ich hab den offen. Der ist da. Aber wieso? Ich habe den doch aus dem Menü genommen. Das war auch sehr erhellend. Nee, aber wir hatten ja leider nie eine Paginierung.
Ja, aber deswegen kommt halt auch wirklich...
Deswegen konnten wir auch nie eine ausbauen.
Cool. Deswegen kommt halt auch sowas wie eine Linkstruktur für alte Inhalte, Tagpages, Tagging-Systeme, sowas kommt natürlich auch nicht aus den Redaktionen raus, weil die halt eben sagen, okay, ist heute nicht mehr aktuell, ist von der Seite gewandert, ist vergessen, ja, und da muss man schon auch manchmal für kämpfen, den Wert, ich meine, hat ja auch Geld gekostet, sowas zu erstellen.
Genau.
Aber ich glaube, damit könnten wir den Punkt eigentlich auch schon abhaken.
Ja, nicht so, also ja, den Punkt ja, aber nicht das Thema Content-Bewirtschaftung, es kommt ja eigentlich erst, also oben ist eher, was man erreichen möchte, das war jetzt KPI genau. Für Content-Bewirtschaftung, ja. Und das eigentliche Thema kommt ja eigentlich erst jetzt.
Genau, da schlage ich so ein bisschen die Brücke zum Feld der Content-Strategie, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, das wird dieses Jahr ein größeres Thema werden. SEOMOS erwähnt es immer häufiger, auch so als Teil Content-Marketing, auch als Teil vom Inbound-Marketing, auch über SEO hinaus. Und da würde ich weniger auf die einzelnen Inhalte schauen, also die man so auf tagtäglich produziert, je nachdem, was halt so anfällt, sondern auch darüber hinaus schauen, wie kann ich denn meine Inhalte gewinnbringend miteinander optimieren und kombinieren vor allem. Also ich bin ein großer Freund von Rekombinationsartikeln, das heißt, ich habe 8 Artikel zu einem Thema, kann ich da nicht einen Rahmenartikel drumherum stricken und eben Mehrwert daraus generieren. So ein Überblick über ein Thema ist unheimlich beliebt bei den Nutzern, ist unheimlich beliebt seitens Google, ist wahnsinnig schöner link-worthy Content. Viel mehr als jeder einzelne von diesen 8 Artikeln des Einzelnen jemals sein würde. Klar gehört dazu auch im täglichen Doing die Inhalte auf eine Nachfrage hin zu produzieren, also auf Breaking News, auf saisonale Themen, auf die Evergreens. Dazu muss ich auch erstmal erkennen können, wo da die Nachfrage ist. Das ist auch noch oft ein großes Thema. Und eben auch, klar, sollte man wenn ich durch kleine Änderungen am Content zum Beispiel bestehende Rankings optimieren kann, sollte ich das mitnehmen. Das kann man auch täglich machen oder wöchentlich. Und aber ich bin wirklich da nochmal eine Lanze für brechen, systematisch auch zu prüfen, was sind denn statische Themen, was sind denn Evergreens in meinem Themengebiet, kann ich da Sachen kombinieren und wie kann ich die so strukturieren, dass sie sich für den Nutzer ideal erschließen und eben auch seitens für eine Indexierung und fürs Ranking der Inhalte sinnvoll sind.
Genau, und das ist ja etwas, Erik, das war, wo ich ja weiß, dass du da mit in Verantwortung warst, das haben wir uns dann ja ein bisschen abgeschaut. Ihr habt das ja sehr schön gemacht bei der Chip immer. Ja. Aber genau das meine ich mit Content-Bewirtschaftung. Du hast halt eine Redaktion, die schreibt Artikel, also Handy-Testberichte, Notebook-Testberichte, also gerade im Radmedia-Bereich macht das halt wahnsinnig viel Sinn. Und dann sagst du halt irgendwann von wegen, während andere sagen, oh, mach mal so eine Top-Liste, die Top 10 Besten, und dann schreibt er ein bisschen was drüber. Nee, wir haben die Sachen schon, wir haben bloß die Top-Liste nie gemacht. Also dann mache ich halt eben, und es gab es dann ja immer, auch als stehende Landing-Pages, eben die 10 letzten Aldi-PCs im Überblick, die 10 besten Handys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die 5 coolsten Smartphones, whatever, weil du musst ja nur einen kurzen Absatz noch schreiben und deine eh schon geschriebenen Artikel eigentlich verlinken und fertig ist die Sache. Und schon hast du diesen ganzen Content länger, der Content-Lebenszyklus ist damit länger von den anderen Sachen, die du dort verlinkst. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen die Leute eben auf diesen Rahmenartikel und dann natürlich einfach als Google-Fragen und einfach intern nachsuchen. Und dann zack, bumm, hast du intern deine Links für diesen Rahmenartikel organisiert. Und die Dinger ranken relativ sauber durch. Also das geht sehr, sehr, sehr gut. Und wir hatten das lange Zeit nicht gemacht. Unser ganz am Anfang, so 2006 rum, haben wir ja auch mit Computer angefangen, weil ich dachte, wir sind ein bisschen technikaffin, da kommt vielleicht das Thema SEO auch ganz gut. Und da hatten die anfangs noch ziemlich gedacht so, muss das jetzt sein, bla bla bla. Und was interessiert einem einen Bericht von einem Drucker, der ein Jahr alt ist? Sag ich, ja, gerade, wenn ich jetzt mit dem jetzt gerade ein Problem habe, vielleicht schon. Weiß man ja nicht, so Dinge benutze ich ja ein bisschen länger. Aber die haben dann echt damit angefangen und wie gesagt, und wir sind da mittlerweile 10% besser als vor 4 Jahren.
Ja, das war
einer der... Das nur durch Content, das nur durch die Strukturierung, das ist das gleiche System, wie alle anderen bei uns im Haus haben. Und das ist einfach das, wenn man denkt, ah, Content, da wichtigste bei SEO sind Links und dann mache ich noch so ein bisschen Content, das sind dann nochmal die letzten 5%, wenn ich Zeit habe. Nee, 10% mehr, fuck. Das hat kein anderer bei uns hinbekommen, weil die das alle nicht in der Konsequenz getan haben.
Ja, ja, also da gibt's da hat man relativ früh auch schon bei der Konzeptionierung von Xonio die Idee, also für einen Teil von so stehenden Content, das wir den Produktlebenszyklus von Geräten wirklich auch abbilden möchten, aber wirklich auch immer unter dem Namen. Also der Gedanke war halt einfach, auf der Cebit wird irgendein neues Produkt, irgendein neues Handy vorgestellt. Das wird ja irgendwann mal alt, ne? Also irgendwann wird es dann wieder auf eBay versteigert. Und in der ganzen Zwischenzeit kann es eine einzige Landingpage dafür geben. Das heißt dann vielleicht so was Verrücktes wie iPhone oder so. Und in dieser ganzen Lebenszeit kommen alle Beiträge, die Autoren bei uns geschrieben haben oder immer noch schreiben, die werden einfach automatisch da reingehängt. Und die Seite verändert sich zwar ein Stück weit, also je nachdem, welcher Inhalt auch vorhanden ist, aber die URL bleibt die gleiche. Also bis zu diesem Tag, als wir, na gut, was anderes, aber die URL bleibt die gleiche und nur der Inhalt wandelt sich halt so, wie sich das Produkt auch wandelt. Ne? Also am Anfang ist es halt eine Ankündigung, dann wird es irgendwann mal getestet, dann kommt es in den Handel, schließlich ist es irgendwie ein Supportfall und am Ende wird es dann auf eBay versteigert oder kommt es irgendwo anders rein. Und das ist die eine Art von so haltbarem Inhalt, den ich einfach mit vorhandenen Sachen auch schaffen kann. Das hat Ludwig wunderbar auch gesagt. Eine andere Art ist natürlich diese, was du auch angesprochen hast, die eine der stärksten Seiten, die wir hatten, war die immer gleiche Seite, die Handys, die kommen, glaube ich, hieß die oder so. Ne? Also die Seite, auf der immer die Redaktion hat Wind bekommen, Nokia macht ein neues Handy, gut, interessiert heute niemand mehr, also, aber ist halt... Damals war es wichtig, oder Motorola macht ein neues Handy. Und es wurde einfach nur reingeschrieben, wir haben gehört, dass dann im September so und so. Die hat es wirklich gebracht. Und sowohl bei SEO wie auch natürlich bei den Usern. Ne? Also die wurde wirklich gebookmarkt und da sind die Leute immer wieder draufgegangen. Wunderbar. Und der dritte Punkt, den man da noch einziehen kann, sind natürlich, das ist jetzt bei Chip nicht so gut möglich, aber bei anderen machen wir das ganz gerne, die auch zum Beispiel über Personen schreiben. Also dass ich einen Personenindex anlege. Und dass dann wirklich der Redakteur nichts anderes machen muss, als die Personen, die da drin sind, auch wirklich immer zu taggen mit dem Namen. Und dann habe ich natürlich immer eine Seite für, ob es Politiker sind, Wirtschaftsbosse oder ob das Promis sind, die Artikel, ob es News sind, ob sie nur irgendwo erwähnt wurden, die erscheinen da immer mit. Die eigentliche Personality-Seite oder die Index-Seite ist, kann ja auch was anderes, Firmenseiten zum Beispiel gehen auch, oder Markenseiten, die hat immer ihre Freshness und funktioniert bei Google ganz prima.
Genau, also das geht auch schon fast Richtung Informationsarchitektur, also dass man das auch wirklich klar sauber durchdefiniert. Das Gleiche kann man auch für Themen-Specials anwenden. Klar, Tech-Pages haben wir eben erwähnt, das ist ja nochmal eine ganz eigene Ebene, also da wirklich eine Struktur zu schaffen für Sachen, die eben von der Seite runtergewandert sind, die noch im verlinkt zu halten und da zu halten. Aber was wirklich ein schönes Quick-Win ist, was sich auch in jedem Blog eigentlich anwenden lässt, sind wirklich Rekombinationsartikel, wo man sagt, okay, ich habe hier ein Cluster, da strecke ich doch nochmal kurz einen Rahmen drumherum. Wenn man in einem größeren Portal arbeitet, kann man halt auch mittels CMS schön automatisieren, zum Beispiel, dass du sagst, okay, spiel automatisch eine Linkliste da rein zu dem Keyword, die immer die neuesten Inhalte zieht, dann spart man sich sogar noch vielleicht die Aktualisierung ein Stück weit. Bin ich ein sehr großer Fan von. Also hab dazu auch nochmal, was ja vor Jahren mal geleakt ist, die Content-Strategie von AOL, da findet sich das auch nochmal in Ansätzen wieder, auch wirklich, schau dir deinen bestehenden Content an, überleg dir deine Strategie, erstelle geringfügig neuen Content oder editiere den Content dementsprechend, bilde Verteiler, bilde Hubs und dann kümmere dich um die Verteilung und Engagement. Kann sowas natürlich auch nochmal über verschiedene Kanäle spielen. Das bedeutet nämlich auch, dass zum Beispiel die Redakteure sowas auch weiterhin anlinken von passenden Artikeln. Wenn das nicht passiert, wird die Strategie nicht aufgehen. Klar, am Ende sollte man sich natürlich die Kennzahlen anschauen und da sollte man für sich einfach auch mal definieren, was schaue ich mir denn vielleicht jeden Tag an? Was zum Beispiel, das waren die Top-Keywords vom Vortag, was sind vielleicht wöchentliche KPIs, monatlich und eben jährlich. Und da kann man natürlich dann auch gucken, wie bewege ich mich im Rahmen zur Peer Group, kann ich vielleicht ein Thema erschließen, kann ich eben vielleicht solche Inhalte wirklich nehmen, um mich Stückchen für Stückchen weiter nach vorne zu robben. Könnte trivial klingen, wird aber einfach so oft links liegen gelassen und das ist einfach schade, weil das Material ist da, letztendlich das Kapital, die Grundlagen dafür ist wirklich guter Content und da kann man halt eben nochmal durch diese Vermengung einen schönen Nutzen draus ziehen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Soweit.
Ich fand, das war jetzt auch sehr viel Content.
Deswegen sitzen wir doch heute alle hier.
Ach, jetzt erinnere ich mich ja.
Genau.
Genau. Nee, dann kann man ja eigentlich fast sagen, ich glaube, sind wir contentmäßig richtig durch. Du hast ja nur noch zwei Sachen gemacht. Hier drin noch als Quelle, die haue ich auch mit rein, das Thema. Das war sowieso ein guter, erinnert mich allein, der Titel ist schon wieder gut. Wake Up SEO, the new Google ist hier. Über das Thema Content Marketing als Teil von einer Inbound Marketing Strategy. Genau, SEO muss natürlich. Und das andere Content 2020 von
Coca-Cola.
Genau, Coca-Cola.
Das fand ich einfach nur kurios, dass sie gesagt haben, also das sind so ein bisschen so ein Think Tank von Coca-Cola, wie kann sich das Marketing weiterentwickeln, dass sie gesagt haben, wir müssen weg von diesen 30 Sekündern im TV, wir setzen auf Content Excellence. Wir brauchen den besten Content, the world most compelling content, und das fand ich einfach interessant. Bin ich mal gespannt, was da draus wird.
Das kenne ich auch noch nicht.
Coca-Cola?
So ein Brausegetränk, so ein braunes Zeug.
Genau, und die brauchen. Ich sag, wenn Coca-Cola schon den most compelling Content braucht, dann weißt du echt, ja, gib Gas.
Dann wird's Zeit, ja.
Ja, weil wir aus dem Osten hatten doch keine Coca-Cola. Nee, aber ich meine, diesen Post kenne ich noch nicht.
Da sind zwei Videos drin, die kann man sich auch mal anschauen. Also, ist hübsch gemacht.
Ist schön, ja, so schön gezeichnet, wie der Mensch, warum man irgendwie mit Geld, das ist, glaube ich, das gleiche Art wie das von wegen, wie man mit Geld Leute nicht motivieren kann. Weißt du, was motiviert uns wirklich? Kennst du das auch? Ja. Ist genauso gezeichnet.
Ja, cool, ja.
Freue ich mich schon drauf.
Ja, ja, die sind schön gemacht. Ja. Also, ist einfach nur ein Denkanstoß, ich fand es einfach interessant.
So, dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich mit unserem Fokusthema durch, was heute mal wieder extrem spannend war, fand ich. Also ich konnte auf jeden Fall viel lernen von euch beiden, Erik und Ludwig. Toll.
Das freut mich zu hören.
Ich auch. Vielen Dank.
Und ich hoffe, unsere Zuhörer konnten auch viel lernen und mitnehmen und die Gedanken
sind mal wieder
angespitzt.
Nee, Sören ist auch schlafen gegangen. Nee, aber ansonsten einfach in die Kommentare schreiben. Wie geht ihr mit euren Content-Strategien um und was behandelt ihr eure Redakteure gut? Kriegen die was zu essen? Genau, das wäre schon mal spannend zu wissen. Also ich glaube, da kann man sich ruhig mit auch sein und kommt zu den entsprechenden schönen Sessions auf der SMX. Die lohnt sich nicht nur wegen der Session, aber wegen der im Besonderen.
Das würde mich sehr freuen.
Genau, dann haben wir 4 Wochen Ausblick an Veranstaltungen, was kommt. Und da kommen natürlich mal wieder die SEO-Nomaden, Markus, oder?
Juhu! Also gibt es ja natürlich einen SEO-Stammtisch in München, den 1.2012. Der ist am 25.01. Und zwar im Restaurant im Schlachthaus. Heißt das ganze Restaurant?
Wir gucken nach.
Wirtshaus im Schlachthof heißt es. Ah. Das kennt man doch irgendwo ja aus dem Fernsehen auch. Wo der.
Ja, das ist.
Ottis Schlachthof oder was?
Ganz genau.
Da war auch dieser war im letzten Jahr eine Veranstaltung, eine SEO-Veranstaltung da.
Von Bing, oder?
Nee, nicht von Bing, sondern von dem, an dieser Stelle viele Grüße an.
Stefan Fischerländer.
Ja, genau.
Ach ja, seine 10-jähriges, 20-jähriges, was auch immer. Also, ja. Wo ich leider nicht da war. Suchmaschinentricks, eine wirklich gute Seite, hat mich auch schon lange meinem Leben, also 10 Jahre mindestens sozusagen, begleitet.
Ja. Ja, an genau, dieser Stelle.
Das war, glaube ich, in Kooperation mit Bing. Auf jeden Fall gab es Bing-Tassen und alles.
Genau. Und das Essen gut?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob es da was gab. Oh.
Genau. Ja, da konnte man bestellen. Also der Schlachthof ist super. Also da kann man lecker Schnitzel essen und so. Das geht gut.
Auf jeden Fall am 25.01. SEO-Stammtisch in München. Kommt alle vorbei. Aber ich glaube, in Berlin gibt es auch noch einen Stammtisch. Ja. Jens, bist du da mehr drüber?
Ich glaube, das ist ein Blob, was da ist in Berlin. Steht nämlich da Berlin-Blob. Also es gibt in Berlin einen Blob, weil die sind SEO-Hauptstadt, wollen die werden, und deswegen machen die einen Blob. Und dieser Blob ist irgendwo in Berlin. Ich muss mal durchlesen, diesen ganzen Post. In der Kneipe Lebowski. Wird wahrscheinlich eher phlegmatisch werden.
Gibt dann bald Russian.
Genau. Aber wird bestimmt sau cool. Ich habe hier allein schon die Bilder zeigen hier auf dem Blog lustige Leute, die sich da so rumtreiben. Dementsprechend würde ich sagen, wer zu dem Zeitpunkt in Berlin ist, geht hin. Die Berliner SEO-Szene ist ja auch eine sehr spannende Szene, wo ich mich auch immer gerne aufhalte. Ich bin ja wirklich so irgendwie entweder gerne in Berlin oder in München immer jemals wegen den Leuten da. Dementsprechend, wer da ist, hin. Und wenn man keinen Bock hat auf SEO, trotzdem hingehen, weil bestimmt ist Mariano da. Da kann man sich dann auch den ganzen Abend über TV-Serien unterhalten, was übrigens sehr viel Spaß macht mit ihm. Dementsprechend einfach hingehen.
Ich muss jetzt mal ganz kurz reingrätschen, weil ich jetzt dummerweise mir die Seite von den SEO-Nomaden mal angeguckt habe. Da gibt es eine Überschrift, die heißt SEO-Stammtisch am 26.01. Die URL heißt am 25.01. Ich bin verwirrt.
Ich glaube, das Datum hat sich nachträglich geändert. Habe ich, meine ich, irgendwo gelesen zu haben.
Dann ist es der 26. Ah, hier, neuer Termin. 26, also am 26. Das ist schön, weil ich am 25. nämlich in Hamburg bin bei einem Kunden. Da kann ich ja am 26. schon wieder da sein. Und dann kann ich
aber hier, auch hin. Aber hier muss man jetzt wirklich wieder sagen, großes Lob an die SEO-Nomaden. SEO-technisch alles richtig gemacht. URL so gelassen. Trotz Änderung der Überschrift.
Eine 301-Umleitung wäre nicht schlecht. Ne?
Genau.
Ganz
also
groß.
Mit URL-Änderung kann man auch sehr gutes SEO machen. Das erzählen wir aber dann mal in Ruhe.
Ja.
Das ist nicht für On-Air geeignet. Aber kann durchaus hohe tägliche...
Ja.
Meine Lieblingsfrage sind immer, haben wir die 60.000? Und dann weiß man auch, um was es geht. Am Tag. genau. Ansonsten gibt es 2012 einen massiv gesteigerten Bedarf an SEO oder aber aufgrund der Auszeichnung als bester SEO-Podcast hier in Samen der Familie haben wir einfach mehr Aufmerksamkeit, deswegen schlagen mehr Sachen an. Es werden SEOs gesucht und zwar bei MyToys sucht in Berlin, also könnt ihr gleich zum Stammtisch gehen, Junior Manager SEO und Linkbuilding. Den Zusammenhang müssen wir uns noch erklären, das ist noch nicht so ganz klar, aber werden die bestimmt hinkriegen. Und zwar bei Rückfragen könnt ihr euch da auch an Alexander Posselt, Leiter Website Suchmaschinenoptimierung, wenden. Also scheint es da zumindest auch eine Leiterposition für das Thema zu geben, was sehr gut ist. Link kommt natürlich in die Shownotes rein und kann man nur sagen, wer in Berlin mal nicht unbedingt bei Rocket arbeiten möchte, es gibt Alternativen. Da kann man halt zu MyToys gehen, wenn es ihn nicht auch schon wieder gehört. Ansonsten, Ippen Digital sucht. Jan Ippen kenne ich ja schon lange. Und ich muss nur sagen, ist bestimmt ein super Ding. Ich lerne bei ihm jedes Mal was, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Ich komme immer schlauer aus den Gesprächen raus, als ich reingegangen bin. Dementsprechend kommt auch in die Shownotes rein. Lohnt sich bestimmt. Da ist eine Menge Fläche bei den Kollegen. Da gehören ja eine ganze Menge Online-Ableger von Zeitungen dazu. Also da kann man bestimmt richtig viele Sachen machen. Macht bestimmt Spaß. Wenn jemand aber sagt, München, geht da noch mehr? Ja, man kann in München auch bei Yahoo. Auch die suchen jemanden, der ihnen hilft, sich vor allem jetzt, wo sie ja keine eigene Suche mehr haben, müssen sie ja halt wieder Spezialisten einstellen. Und zwar Editorial SEO. Also wer jetzt sagt, das Content-Thema hat mir richtig gefallen, dann scheint es hier wirklich die richtige Unterstützung zu sein. Ist auch ein nettes Team. Ich kenne da ein paar Leute. Macht bestimmt Hölle viel Spaß. Kann man sich auch anschauen. Aber wer sagt, München, das ist mir alles so viel Stammtisch und die Biergläser sind da so groß und alles, das ist nicht. Der kann natürlich auch nach Hamburg. Ist natürlich ein bisschen mehr Wind in der Stadt. Aber die Zeit sucht einen, warte mal, das muss ich nachschauen, die haben eine so lustige Jobbeschreibung gehabt, also eigentlich auch SEO, aber die nennen
Audience das... Audience SEO.
Auch Audience steht in Dings, aber in der Überschrift steht noch mehr, ach PDF, Mist, das muss ich wieder 4 Stunden warten.
Audience Developer.
Audience Developer and Website Analyst, also mal ganz im Ernst, das klingt doch viel besser als so eine blöde Visitenkarte, wo drauf SEO, wo du schon sagen kannst, hoffentlich ist mein Name kurz, sonst habe ich so eine Unwucht auf der Visitenkarte, hast du hier dann drauf den Audience Developer and Website Analyst, wow. Ey, da geht jede Stahlgewitter an dir vorbei, würde Herr Wolf sagen, gell? da kann man nur, und da auch das ganze Thema mit rein, Optimierung wiederkehrender PI-Visit-Ratio, auch ein bisschen Unterstützung beim Ad-Management, also auch, glaube ich, ein bisschen mehr als nur reines SEO. Ist bestimmt spannend. Zeit ist auch, glaube ich, eines der spannenden Online, also Zeit Online. Es macht wirklich schöne, spannende Sachen da draußen auch. Wenn ich irgendwo in der Ecke wäre, würde ich mir das tun, nichts überlegen, und das Aufgabenfeld sieht doch schon relativ groß aus, auch von der Breite her. Kommt natürlich auch in die Shownotes, Kinders. Also ich denke mir, das sind wirklich vier gute Angebote. Wenn da für euch nichts dabei ist, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen.
Ach, das ist ja witzig. Ich kriege gerade noch eine Stelle rein.
Cool. Hat uns einer zugehört jetzt schon, geil.
Nee. also das ist echt witzig. Und zwar bei Weltbild.
Auch ein cooles Team.
Ja, super cooles Team. Der Marc Stürzenberger, kennt ihr jeder, bei Weltbild, der sucht einen Praktikanten oder eine Praktikantin, steht jeweils in Klammern M-W da. Wir suchen hier Marketing, SEO, SEM. Für ca. 20 Wochen, also bei Weltbild ein Praktikant zu machen, ein Praktikum zu machen, ist bestimmt auch cool. An der Stelle haben wir auch schon in die Shownotes den Link. Das war jetzt erstmal Just in Time, Marc.
Ja, ich habe auch Störgeräusche gehabt. Markus, du klangst ein bisschen Darth Vader auf Asthma-mäßig gerade.
Ja, Störgeräusche gehabt.
Ja, genau. Ja. Oh Gott.
Hört ihr mich wieder gut?
Nein.
Das neue Headset.
Die Frage
wird. Headset jetzt schon kaputt?
Nein. Das kann, darf nicht sein.
Nee, ich glaube.
Jetzt wieder, oder?
Ist deine Verbindung vielleicht nicht ganz so gut? Fängt bei dir jemand im Haushalt an? Hängt jemand an gleichem Kasten wie du und lädt jetzt irgendwie lustige Sachen aus dem Netz?
Oh, weiß ich nicht. Soll ich mal lieber nichts mehr sagen?
Nee, jetzt ist es wieder
gut. Ist gut.
Jetzt geht's wieder besser.
Ja. Okay. Ja. Aber Weltbild kam an, ein cooles Team kam an und Link kommt in die Shownotes. Also ich glaube, die.
Ja. An der Stelle viel Grüße, Marc. Ich sag mal lieber weniger. Nee. Das Headset vom SEO Kai ist schon kaputt.
Nee, das ist, glaube ich, voll in Ordnung. Ich glaube, da war irgendwie was höchstens jetzt in der Verbindung.
Jetzt ist wieder alles gut.
Warum sagt mir keiner was und lässt mich hier labern?
Ja, jeder denkt halt, es wäre bei ihm, ne?
Ja. Ich habe erstmal an meinem Kabel rum. Das war so, das Klassische ist, wenn du so kurz vor Kabelbruch so, und ein bisschen schieben, vielleicht geht's gleich wieder. Ja. Okay. Exakt. Jetzt haben wir aber keinen Job mehr, oder kommt noch einer rein? Also Kinder, ihr könnt noch schnell was melden und wir kriegen es rein. Nee, kommt nichts. Okay, hat uns doch keiner live gehört.
Das wäre ein bisschen spooky.
Genau, aber es gibt auch noch was zum Verlosen. Also wer von Content einfach nicht genug bekommen kann, Erik, dem hast du was mitgebracht.
Ja, wir machen seit einigen Monaten Fernlehrgänge. Da kann man dann, wie habe ich es neulich gesagt, also wir machen natürlich niemanden, der noch nicht keine Rechtschreibung beherrscht, zu einem Franz Kafka, aber wenn jemand schon ganz ordentlich damit zu tun hatte, vielleicht auch jobmäßig da noch einiges lernen muss, aber auch natürlich gerne Blogger, hatten wir auch schon dabei, den erklären wir dann innerhalb von 6 Wochen, was wir unter gutem Content verstehen. Also da sind dann solche Themen dabei, auch wie Überschriften gestalten, Recherche ist natürlich auch ein bisschen mit dabei. Das Thema SEO bleibt größtenteils draußen, sondern wir versuchen erstmal, schöne Texte stilsicher erstellen zu lassen. Das läuft nicht über Präsenzseminare ab, sondern das kann man dann jederzeit, kann man sich die Zeit so einteilen, wie man gerne möchte, bekommt Feedback und kommt momentan sehr gut an bei uns, und da würden wir einen Platz verlosen.
Toll.
Das ist doch mal eine richtig gute Sache, würde ich sagen. Also
vielen Dank dafür, Erik.
Auf jeden Fall. Wie immer, es wird irgendwas getwittert. Wir schreiben es in die Shownote rein, was ihr zu twittern habt. Und auch das Ende, wahrscheinlich wieder irgendwie Sonntag oder so irgendetwas, damit es nicht so ewig lang geht.
Genau.
Und genau, wird dann alles gemacht. Und wie gesagt, also ich denke mir, das ist etwas, kann man sich und sollte man wahrnehmen. Würde ich mir selber fast mal anschauen. Ich sage immer, eine Investition ins Wissen bringt die höchste Rendite. Ist allerdings nicht von mir.
Das ist tatsächlich auch nicht nur eine Investition ins Wissen, sondern auch in die Übung rein, weil da geht es wirklich ganz praktisch zu Rande, weil wenn man schreibt, also wie kann man besser schreiben lernen, als indem man selber auch schreibt? Also es gibt Hausaufgaben, die müssen gelöst werden und die müssen auch veröffentlicht werden, nicht fürs ganze Internet, sondern in einer kleinen Feedback-Gruppe und dann gibt es halt eben auch Feedback, aber natürlich auf eine sehr freundliche Art und sehr, sehr kreative, positive Art und Weise. Und da geht man dann mit Sicherheit mit deutlich mehr Übung im Schreiben raus, als man reingegangen ist. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es ist gerade ein Kurs gestartet, der geht über 6 Wochen, also etwa in 6 Wochen, wir haben den Termin noch nicht ganz fest, wahrscheinlich am 20. Februar geht der nächste Kurs los, für dann wäre das dann ein Platz. Genau.
Super Geschichte.
Super Geschichte.
Super. So, ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich durch. Vielen Dank an unsere tollen Gäste, Erik und Ludwig.
Wir sind bei unter 2,5 Stunden, ist ja nichts so. Müssen wir nochmal ein tolles Thema uns ausdenken.
Ach so, ich kann noch mal Luft holen. Dann reden wir über links, oder?
Ja. Cool. Frage, wenn ich euch gerade da habe, ich meine, bevor wir ganz aufhören, 2012 heißt ja auch neue Konferenzsaison sozusagen, neues Jahr, neue Konferenz. Wo wird man euch sehen, Erik?
SEOcompix, SMX, auf jeden Fall SEOcom und ja, ich habe mir vorgenommen, auch mal wieder ein paar andere Sachen auszuprobieren, auf Konferenzen zu gehen, die jetzt nicht nur um SEO sich drehen, sondern die vielleicht auch nochmal einen anderen Fokus haben. Letztes Jahr habe ich ein bisschen was mit Conversion gemacht, vielleicht auch mit mehr Affiliate-Zeug. Mal schauen.
Wo warst du bei Conversion?
In München, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Da warst du nicht.
Das stimmt.
Das war am Flughafen in München. War ganz interessant. Ich habe mir danach gedacht, okay, ich kann SEO besser. Muss ich nicht vertiefen, aber war spannend.
Ja, ich war vor 2 Jahren auf der Conversion-Konferenz, die mir sehr gut gefallen hat, und danach dieses Jahr auf dem Conversion Summit, weil es hier einfach vor der Tür ist, in Frankfurt vom WebArts. Und es war richtig, richtig gut. Also beide Veranstaltungen waren richtig gut. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man in den Bereichen unterwegs ist. Glaub ich, Conversion Summit ist so ähnlich schwer, Karten zu bekommen wie bei der Campix, glaube ich. Da hatte ich ja auch Brian Eisenberg und sowas. Das ist schon sehr beeindruckend. Also das macht auch Spaß. Und da gibt es dann immer das Conversion Camp, das ist ein bisschen Barcamp-lastig. Und da habe ich dann sogar auch einen Vortrag gehalten. Also so kurz, so irgendwie so Barcamp-mäßig. Dann mit der Astrid, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit der Astrid.
An der Stelle schönen Gruß.
Genau, nach Hamburg. Sie hat ja auch nicht mehr so lange bis zu ihrem Urlaub, nur noch 28,5 Tage, wie ich hier gerade auf Facebook sehe. Also in dem Sinn viele Grüße und die Tage kriegst du auch noch rum. Ja, genau. Und ansonsten, die anderen Themen finde ich auch spannend. Ich bin ja auf der Content-Marketing-Konferenz, genau, Content-Marketing-Konferenz, was ja wieder passend zu dem Thema ist, weil so ein paar Sachen mal mit Join the Tellerrand zu besuchen, finde ich auch spannend.
Ja, auch Republika zum Beispiel. Also ich habe es letztes Jahr versucht, ich musste dann das Ticket nachher verkaufen, weil ich dann einen Kundentermin hatte, aber gerade solche Konferenzen machen einfach Sinn. Also wirklich mal über den Tellerrand gucken und schauen, was machen die Leute da draußen. Klar.
Auf jeden Fall. Ludwig?
Ja, jetzt erstmal Campix und dann SMX, freue ich mich auch schon sehr drauf. Campix zum Thema CMS und SEO-Funktionen und ja, wie vorhin angedeutet, auf der SMX mit der Julia Bönisch von der Süddeutschen zusammen.
So cool. Markus, wo sehen wir dich?
Campix.
Cool.
Wie ungewöhnlich, wow.
Da ist nicht jeder.
Stimmt. Das sind viele, die nicht da sind.
Ja.
vielleicht SMX, SEOcom, denke ich mal. Ich habe eigentlich vor, dieses Jahr vielleicht auch noch mal ein paar andere Konferenzen ausprobieren, genau wie Erik, einfach mal über den Tellerrand schauen.
Ist jetzt da gehen wir zusammen hin. Da gehen wir, weil dann, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich dann woanders bin.
Hm? Genau. Mach doch mal eine Liste, Markus. Lass ein paar Vorschläge machen. Lass so drei gestrandete SEOs im fremden Gewässern oder so.
Ja, aber Erik, eins sage ich gleich, auf die große Weltfräsmaschinenkonferenz komme ich nicht mit.
Das war eigentlich mein sicheres Ziel, ne? Gut, aber die ist auf Hawaii, wer will da schon hin?
Ach so, stimmt.
Das stimmt. Das ist auch so laut. Da kannst du auch gleich zu den Webern gehen, das ist ähnlich laut. So ein Webstuhl ist auch nicht gerade zu leise. Genau. Nee, also in diesem Sinne würde ich sagen, ihr habt jetzt alle gehört, wo ihr uns findet. Sprecht uns an, wie immer. Freuen wir uns drauf. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute fertig. Wir freuen uns auf eure Kommentare, denkt immer daran, wir freuen uns auch bei Bewertung für iTunes. Das hilft uns nämlich da auch dabei. Und ja, hoffen, dass ihr dann halt auch bei den nächsten Shows viel lernt von den Kollegen. Wir machen es auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder, oder?
Und wer natürlich auch mal als Gast hier sein möchte, einfach uns ansprechen. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, jemand über was sollen wir mal eine Show machen, sagt uns einfach Bescheid. Nehmen wir gerne mit auf in unsere Planung und kriegen wir bestimmt hin, oder Jens?
Auf jeden Fall.
Gut.
Supi. Dann tschüss.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss
und euch auch. Dank. Vielen Dank. Gell?
Ja. Ja, wir danken. Für uns war uns eine Ehre. Also.
Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.